Herzlich willkommen zur 755. Ausgabe des Sneakpods. Wir bringen Licht ins Dunkel und machen Streichhölzer für euch an. Wir sprechen heute über den Film Enola Holmes 2. Mit mir hier, mit der Metallspitze an seinem Stock, das ist Christoph Perner.
Guten Abend, und hier ist die Metallspitze. Hast du gehört?
Ja, toll. Super Sound.
Ich habe zufällig gerade eine Metallspitze in der Hand. Unabgesprochen, nicht schlecht, ne?
Okay, haben Sie dir nicht ins Auge?
Das ist eine Büroklammer.
Achso, auch das tut weh.
Ja, wollte gerade sagen, geht, nicht sicher.
Ja. Und der Lord, das ist Robert Krüger.
Heidi Ho.
Stefan,
das ist aber sehr formal.
Alles klar. Stefan Giesbert, ist denn hier wohl der Detektiv im Raum?
Guten Abend, ja. Ich dachte, du stellst mich als die Rothaarige vor. Naja.
Wenn ich es gewesen wäre, hätte Stefan Giesbert noch gerade einen Crash-Tanzkurs gegeben.
Ja. Auch der Lord.
Ja. Der Lord, genau. Da hätte er dann wahrscheinlich wieder Heidi Ho sagen können.
Ja.
Oh, Ladrio.
Genau. Das war hölzern, da können wir aber gleich nochmal drüber reden. Bob, erzähl uns doch mal, Enola Holmes 2, worum ging's?
Ja, ich habe das ja letzte Woche in Abwesenheit gewählt, weil wir den ersten vor ungefähr 100 Folgen besprochen haben und jetzt kam der zweite zu Netflix. Und ja, worum geht's? Im Grunde um das Gleiche so ein bisschen. Enola ist ja im ersten Film irgendwie durch verschiedenste Verwicklungen ins Detektivbusiness eingestiegen und genau an der Stelle finden wir sie jetzt wieder. Sie ist jetzt Detektivin mit Detektivbüro, die man engagieren kann, das macht aber keiner. Und sie ist schon dabei, wieder zuzusperren, als dann doch noch ein Fall auftaucht. Und dem nimmt sie sich dann auch sofort an und ja, zunächst geht es da um ein verschwundenes Mädchen, der man so ein bisschen hinterher recherchieren muss, aber relativ schnell wird klar, dass da eine größere Verschwörung dahinter steckt, die aufgedeckt werden muss. Und ja, dann mischt sich da natürlich nicht nur wieder die Mutter mit ein, gespielt von, wie heißt sie? Ich komme gerade nicht auf ihren Namen. Helena Bonham Carter, da ist sie. Sondern auch Sherlock Holmes, der Bruder von Henry Cavill, gespielt. Wird dann da mit reingezogen in den Fall und dann großes viktorianisches Tohuwabohu und dann Lösung, fertig. So ungefähr. Kann man sagen, ja. Also ja, sie ermittelt jetzt halt selbst vor sich hin und der erste Fall ist gleich vielleicht eine Idee zu groß, könnte man sagen. Sie braucht dann Hilfe, um das alles zu lösen, aber zwischendurch wird wieder viel in die Kamera geschaut und mit uns geredet, mit dem Publikum direkt und also die vierte Wand gebrochen und
das war beim ersten auch schon so, oder?
Ja, das war beim ersten auch schon so und auch relativ viel. Also mir kam es jetzt fast noch mehr vor, aber meine Frau hat kurz zuvor den ersten geschaut, weil sie mitgucken wollte und den ersten damals nicht gesehen hat und hat sie sich den angeschaut. Ich habe nicht nochmal mitgeguckt. Und dann während des Schauens vom zweiten habe ich sie dann nochmal gefragt, sag mal, war das im ersten auch so viel? Und dann meint sie, ja, ja, absolut. So habe ich nicht so in Erinnerung gehabt, aber gut, wir haben da jetzt nochmal die Bestätigung von jemandem, bei dem es nur ein paar Tage her ist, das ihn gesehen hat. Muss wohl schon auch so viel gewesen sein. Wie fanden wir das?
Stefan, fang du mal an.
Ja, also ganz seltsam. Ist es eigentlich mein Genre? Es ist eine Zeit, die ich gerne schaue. Es sieht irgendwie cool aus, aber so richtig erwischt hat es mich nicht. Also dieser Bruch mit der vierten Wand, was du eben schon angesprochen hast, ja, okay, geschenkt. Ich hatte schon wieder vergessen, dass das am Anfang im ersten auch schon war. In der Tanzszene fand ich das irgendwie, gab es so eine Situation, die ich ganz lustig fand, aber die habe ich jetzt schon wieder.
Da schaut sie so kommentierend in die Kamera so und man sieht ja so an, dass sie er erklärt ihr irgendwas und bei ihr ist nur so Bahnhof und das macht sie durch so einen Blick klar. Ich glaube, das
war irgendwie
das.
Sowas war das, genau.
War ganz cool, ja.
Ja, das war ganz cool.
Aber irgendwie, mir ist zu oft ihr Bruder aufgetaucht, der ihr helfen musste. Ich denke, sie ist die Hauptrolle und jetzt doch irgendwie der Alte.
Ja, er ist halt Sherlock Holmes.
Ja, aber da macht halt noch einen Sherlock Holmes Film und lass die Schwester
und er ist halt auch noch Henry Cavill. Das kommt noch erschwerend dazu.
Ja, also.
Will halt jeder sehen, das ist das Problem.
Ja.
Außer dir natürlich.
Ja, also, mein Gott, ich guck den auch an, also, so ist nicht, aber irgendwie fand ich's, also hat mich das so ein bisschen gestört, dass der da so omnipräsent war und, ja, weil ich insbesondere das Gefühl habe, dass sie eigentlich als starke Rolle angelegt war und nicht so als, Mädchen, was dann so, ja, mal so einen Fall lösen darf und einen schicken Namen hat. Und aber eigentlich hilft ihr ja dann doch ihr Bruder, weil der macht ja alles und kann ja alles. Und
ja, das habe ich nicht ganz so empfunden. Ich fand, dass sie eigentlich gut miteinander interagiert haben. Ich meine, er bietet ihr dann ja sogar an, dass sie zusammenarbeiten. Und das fand ich schon. Also was heißt, ja, auf Augenhöhe ist zu viel gesagt, aber Sherlock Holmes ist halt nun mal so eine übermenschliche Gestalt, jetzt nicht nur hier, sondern halt allgemein die Rezeption. Und das, also hätte ich albern gefunden, wenn das hier nicht wäre. Und ich fand, dafür haben sie eigentlich gut zusammengearbeitet. Also ich fand das okay und ich fand, sie hatte auch genug Raum und war auch stark genug. Also gerade auch was ihre Chemie mit diesem Lord angeht, der im ersten Teil so praktisch die Figur war, die, oder? Das war doch der, den sie beschützt hat, gell?
Mhm.
Oder dessen Fall, genau, dessen Fall sie gelöst hat. Da war sie eigentlich, ja, war sie ja die starke Figur hier auch meistens. Ich fand war kein Problem für mich. Woran ich mich ein bisschen gerieben habe, war schon diese Metaebene, auf die sie dauernd geht. Es war mir zu viel. Und halt ihr Overacting ist also krass. Ich fand es noch krasser als im ersten. Sie verzieht ja dauernd das Gesicht in einer Weise, also was einfach völlig übertrieben ist. Und sie ist halt auch schon schrecklich neunmal klug. Also ist schwer zu ertragen, finde ich.
Ja, also ich bin da ein Stück weit eher bei Stefan. Mich hat es auch nicht richtig gepackt. Und mich hat es auch gestört, dass Sherlock zu viel Raum bekommt irgendwie. Und diese ständigen so diese Deus Ex Machina-Effekte, so eigentlich verkackt sie es dauernd. Also wenn sie alleine wäre, würde sie dauernd, also dann wäre sie gehängt worden und was weiß ich noch alles.
Ja, das stimmt, ja.
Also sie kann aus eigener Kraft, kriegt sie da im Grunde gar nichts hin. Da muss dann immer plötzlich ihre Mutter aus der Ecke springen und irgendwie ein Loch in die Wand sprengen oder dann muss halt Sherlock sie irgendwie hinter seiner Karte beherbergen, damit sie von der Polizei nicht gefunden wird. Also sonst wäre sie dauernd schon irgendwie verhaftet und weggesperrt und aufgehängt worden. Und dann auch die wirklich geilen, so diese Deduktionssachen, was wofür wir Sherlock so lieben und für wir sie ja jetzt eigentlich, weil uns wird es ja so verkauft, dass sie genauso gut ist wie ihr Bruder, wenn nicht sogar besser, so ungefähr wird das uns ja erzählt. Also
ja,
muss sie auch
halt
so,
nicht, ja,
so Deduktionssachen machen und die richtig beeindruckenden Sachen macht halt wieder Sherlock. Der,
ja, und
sie
und
kommt rein
macht
und
der
schaut
halt so nebenher, gell?
Genau, so nebenher, so
absolut mit den
nonchalant. Ja, genau, nonchalant und total cool. Ja. Und so, und das hätte man ihr auch ins Skript schreiben können. Das hätte sie auch machen können. Oder wenigstens dann in dem Augenblick, wo er das mit ihr macht, dass sie dann auch ein, zwei Sachen an ihm sieht oder so. Aber nee, nichts dergleichen.
Ja, das stimmt.
Ja, es gibt auch diese eine Szene, wo sie dann zusammen da durch den Raum laufen und Schlüsse ziehen und so.
Mhm.
Da darf sie mal mitmachen.
Ja.
Aber sonst ist es doch ganz oft so.
Ja, aber du meinst den Raum, wo die Leiche im Sessel sitzt?
Genau, ja.
Und da ist es am Ende aber wieder er, der uncovert quasi, dass das alles falsche, falsche Fährten sind.
Ja,
am Ende hat er wieder die Oberhand.
Ja, ja, sie entdecken alles und er sagt, war doch nicht so.
Ja, genau.
Ja, ihr habt recht. Ihr macht mir gerade hart den Film kaputt. Mann, oh Mann. Weil ich fand ihn von der Story her und so von, wie er sich so anfühlt, hat er mir schon Spaß gemacht, eigentlich zunehmend Spaß gemacht. Ich konnte immer mehr darüber hinwegsehen, dass sie so fürchterlich grimassiert und overacted. Und so, ja, dieses, ja, auch dieses extrem artifizielle der CGI, also es ist ja krass, die laufen ja immer durch so eine krasse CGI-Kulisse, die halt nur nach Kulisse aussieht. Also die hat ja nichts Lebendiges eigentlich. Also dieser Wolkenhintergrund immer,
das ist ja absolut grotesk. Da sind so viele Matte-Paintings drin, die sehr gepainted aussehen, das stimmt.
Wenn die da immer über diese Planken, über diese große Pfütze läuft, das ist, als würde sie durch ein Gemälde laufen. Aber an all das habe ich mich gewöhnt dann im Lauf des Films und habe ihn dann gegen Ende sogar fast genossen, muss ich sagen. Oder also nicht nur fast, ich fand ihn eigentlich ganz, ganz angenehm. Dann, ich fand auch die Liebesgeschichte fand ich angenehm, auf einem angenehm niedrigen Niveau, aber sie war doch da. Da war ich auch sehr dankbar dafür, dass sie in der einen Szene in der Kutsche, ihr erinnert euch, dann nicht der Versuchung erlegen sind, da so ein Running Gag draus zu machen, sondern dann halt aufgelöst haben. Das fand ich alles relativ elegant gemacht, aber ihr habt natürlich recht, die Sache mit der Unterlegenheit gegenüber ihrem Bruder, das ist schon da. Also das ist, ist nicht von der Hand zu weisen.
Ja, den Bösewicht fand ich gut, wie im ersten Teil auch. Also im ersten Teil hatten wir ja hier Burn Gorman aus Expanse Fame. Als einen der Handlanger Bösewichte, der so fies gucken kann. Und jetzt hatten wir hier, der Schauspieler kann ich auch nicht mehr merken, David Thewlis, der diesen Chefpolizisten spielt mit seinem Metallstock. Auch den fand ich schön.
Den Bösewicht meinst
du? Bösemäßig so.
Ich dachte, du meintest Moriarty.
Ja gut, Moriarty musste, da habe ich auch, da saß meine Frau vorm Fernsehen und hat so, oh nee, nicht schon wieder. So. Diese Stelle, wo das Puzzle sich zu Moriarty auflöst, und ich so, okay, alles klar. Aber das fand ich dann wiederum schön gelöst am Schluss mit Moriarty.
Ja, fand ich auch.
Das war ganz nett gemacht. Nee, ich meinte jetzt so den Schurken, der ihr die ganze Zeit auf den Fersen ist, der Polizist mit dem mit der Metallspitze. Ja. Den Schauspieler, ich weiß nicht, woher man den kennt, aber man kennt den irgendwie.
Ja, man und kennt den.
Kam sogar mir bekannt vor.
Ja, und er ist so herrlich. Finster irgendwie. Also das hatte viele Anlagen und an sich war da irgendwie auch vieles richtig, aber der macht Spaß für den Moment. Also ich will ihn gar nicht jetzt komplett verschreien, aber der kommt nicht an den ersten ran. Nach dem ersten dachte ich so, auch wenn das eine Serie wird, das kann richtig unterhaltsam werden. Und jetzt sieht man schon beim zweiten Film, es baut jetzt schon ab und es ist vielleicht ein bisschen früh eine Serie, um schon abzubauen. Aber gut.
Ah, man kennt ihn zum Beispiel aus Harry Potter. Remus Lupin.
Das siehst du mal, da ich keinen Reporter gesehen habe, kann es das nicht sein, aber von irgendwo anders.
Vielleicht hast du aber Sandman Lupin gesehen. Hast du
gesehen, oder?
Nur weil die Rolle so heißt. Ja, ich sehe gerade Fargo und Justice League.
Ja, und Ares hat er gespielt in Justice League, ja? Oder auch in Wonder Woman.
The Frog in Red 2, das daher kenne ich wahrscheinlich. okay, egal. Es scheint ja tatsächlich so angelegt zu sein, dass es noch weitergehen soll, weil das Ganze endet ja schon wieder im Grunde auf dem Setup für einen weiteren Teil. Es führt mit der allerletzten Szene noch eine neue Figur ein, die wir im Sherlock Holmes-Universum hier vielleicht noch vermissen konnten. Und insofern alles angelegt, dass die Reihe weitergeht.
Ja,
vielleicht,
das schon ja, das Problem ist nur, dass Henry Cavill gesagt hat, er macht keinen dritten Teil, gell?
Ja, das wäre doch gut.
Ja, ist halt schwierig, gell? Also, wir können ja sagen, Watson tritt auf.
Ja, genau.
Und es ist halt problematisch, wenn dann Holmes weg ist. Was macht man dann da, gell? Was macht man aus dem allem? Also.
Ja gut, dann nimmt man halt irgendeinen Henry Cavill Lookalike. Davon wird es ja
schwierig. Chris Evans oder was?
Wenn die den ganzen Hintergrund CGI machen, können sie auch Cavill noch.
Ja, genau. Ja, sehr gut.
CG Cavill machen.
Ja, der steigt ja momentan überall aus, gell? Der Witcher hat auch keine Lust mehr. Und ich glaube, er will auch aus Superman aussteigen. Soweit ich weiß.
Interesting.
Ja, ist komisch gerade, weil der ist ja so hoch im Geschäft. Vielleicht will er James Bond machen. Das könnte natürlich sein.
Aber ich denke, das wird Ana de Armas.
Tja. Vielleicht.
Vielleicht hat er aber das Fax noch nicht bekommen.
Genau. Das weiß ja außerhalb der Sneakpot-Bubble noch kaum jemand.
Ja doch, die Ohrensitz-Bubble weiß doch auch. Kai Otto hat es doch auch gesagt.
Ja, siehst du mal. Ja, also das, gut, das weiß ich nicht, das ist eine interessante Information, die man, ja gut, vielleicht muss ihm da irgendjemand nur mal mehr Geld geben, Netflix muss da nochmal tiefer in die Tasche greifen und dann macht er das schon.
Wird schon, irgendwas wird schon kommen, da hast du recht.
Ja, oder die nehmen halt einfach einen anderen Schauspieler, es wäre nicht das erste Mal, dass man irgendwie.
Ja, oder sie schicken ihn in den Urlaub, dann kann er da nicht reinfuschen, also ich finde das auch eine elegante Lösung.
Mhm.
Ja, vielleicht genau. Oder, kommt er nur machen, für zwei Szenen oder so.
Watson zu seinem Sprachrohr und dann graben sie noch irgendwie zwei alte Szenen aus, genau.
Das ist der aus diesem Yesterday-Film, gell? Von Danny Boyle.
Ja.
Der Watson. Sehr cool.
Genau. Ja. Mesh Patel, wie auch immer man ihn ausspricht.
Ja, so, aber.
Was machen wir jetzt daraus?
Ja, Punkt.
Ich glaube, ich bin so underwhelmed, weil ich so Lust drauf hatte und mir echt viel versprochen hatte. Also ich dachte so, oh geil, jetzt setze ich hin und gucke so einen richtig coolen Film und den fandst du doch beim letzten Mal auch schon gut und das wird bestimmt super. Und ich hatte wahrscheinlich sehr hohe Ansprüche oder Erwartungen und Vorfreude und dann wird das so gut und dann ist man irgendwie enttäuscht.
Bei mir war es irgendwie andersrum. Und zwar hatte ich vorher keine Erinnerungen mehr. Und dann fing der Film an und dann fängt die mit ihrem Overacting an und mit ihren Grimassen. Und ich hatte sofort so eine Abneigung. Dachte ich, ach scheiße, das war das, was ich nicht mochte letztes Mal. Und,
das ist natürlich nervig.
Oh Gott, das wird eine Qual. Und dann war es auch eine Qual, so die ersten halbe Stunde vielleicht. Und dann hatte ich mich dran gewöhnt und dann fand ich ihn aber gut. Konnte ihn genießen. Also war genau andersrum.
Interesting. Beim letzten Mal übrigens, Christoph gab 5,5 bis 6 Punkte. Ich habe 7 gegeben und Stefan 7,5. Also Stefan war am begeistertsten vom ersten Teil.
Hm.
Ja, 7,5 wären es nicht.
5,5 wären es bei mir auch nicht, das ist schon hart.
Ich komme bei 6,5 raus. Und
ja,
irgendwie schade. Ich finde es so schade.
Ja, ich finde es auch schade und bei mir geht es auch einen Punkt runter. Ich bin bei 6. Und mit den vorhin genannten Gründen, zu viel Deus Ex Machina, zu viel Sherlock Holmes im Vordergrund.
Ja, das Deus Ex Machina, das war ein Problem, da hast du recht. Sherlock im Vordergrund fand ich nicht ein Problem, weil ich ihn sehr gern mag, aber sie halt im Hintergrund oder sie als ja, zum Teil halt Dummchen. Das war schade. Aber ich war unterhalten. Ich mochte die Liebesgeschichte. Da will ich gerne noch mehr sehen. Ich hoffe, die verbocken sie nicht. Ich gebe 6,5.
Okay, dann sind wir uns ja eigentlich alle einig.
Ja.
Das ist lustig. Du bist total begeistert, ich bin total enttäuscht, wir geben gleich viel Punkte.
Ja, genau.
Ja. Fantastisch.
Halt in Veränderung zum letzten Mal, da waren wir halt sehr unterschiedlich.
Ja.
Ja, ist ja ohnehin immer oft so, ihr meckert und meckert und meckert und gebt dann 6 Punkte und ich schwärme und tu und mach und gebe dann auch 6 Punkte. Und dann
genau.
Gucken sich am Schluss alle an und denken, was war das denn gerade?
Ja, deine Skala ist einfach eine andere als unsere.
Ja, offensichtlich.
Ja, er war schon durchwachsen. Das kann man nicht anders sagen.
Gut.
Richtig gut war er nicht. Ja.
Jetzt bin ich mal gespannt, was du für einen durchwachsenen Drink dir ausgesucht hast für heute Abend.
Ich habe mir gar keinen durchwachsenen Drink ausgesucht. Ich habe mir einfach aus London ausgesucht. Ich weiß nicht, ich sag gar nicht, ob das auch wirklich in London destilliert wird. Ich trinke die Winteredition von Beefeater, also ein Gin.
Einfach pur.
Einfach pur. Ungekühlt. Okay.
Aber wir haben Herbst, nicht Winter.
Ach, man kann das schon Winter nennen. Ich habe schon Winterreifen drauf.
Warst du mal im Herbstoutfit draußen die letzten Tage?
Ja, ist schon genau.
Winter.
Nee, ich war nicht viel draußen. Und aber ich habe die Herbstreifen auf dem Auto.
Was? Viermal im Jahr wechseln? Kann man eigentlich die Herbstreifen auch im Frühling drauf machen oder geht das nicht?
Nee, auf gar keinen Fall. Okay. Da müssen die Lamellen andersrum geschnitzt werden.
Ach so.
Weil die Wärme kommt ja aus einer anderen Richtung. Also ist ja völlig,
ja,
die kommt ja und geht nicht. Das kannst du
nicht. Nee, das ist klar, logisch.
Lamellen andersrum geschnitzt übrigens, das wäre fast schief gegangen bei mir. Ich war letzte Woche Freitag, sollte ich eigentlich zum Stefan fahren, zum Spätfilm aufnehmen, der bald kommen wird, hoffentlich. Wir haben einen wunderbaren Spätfilm aufgenommen. Ich hoffe, er ist wunderbar. Und
ich glaube, ihr seid alle sehr betrunken gewesen und es wird furchtbar, glaube ich.
Ist denkbar.
So rein von einem Foto zu urteilen.
Ja. Wunderbar. Da waren wir zwar noch früh am Abend.
Und
ich weiß
plötzlich,
ja, was passiert, wenn solche
weitergeht. Ich war um 2 oder halb 3 im Bett. Mhm. Ich hatte 2 Tage Jetlag, das war echt fies.
Oh Gott. Auf jeden Fall wurde plötzlich gesagt, hier, der Winter kommt, du musst noch Winterreifen aufziehen. Da war ich noch beim Schwimmtraining mit meinem Sohn. Und ich habe dann wirklich, wir sind nach Hause gefahren. Also,
wo es keinen Kaffee gibt, ne?
Richtig, Kaffee. Schön wär's. Wir wären eher ein bisschen angebrüllt und ins Achtung gestellt und im Kalten stehen gelassen und so. Das ist ziemlich militärisch. Und auf jeden Fall musste ich dann so im halbdunkeln, halbnieselnden die Winterreifen aufziehen. Hab dann erstmal hinten einen Reifen drauf gemacht und dann vorne einen Reifen. Und dann bei dem vorne Reifen ist mir aufgefallen, Moment mal, da war doch was. Es spielt ja eine Rolle, ob man die, also welchen Reifen, ne? Man kann die ja nicht einfach tauschen, weil die bei den Winterreifen ist das ja, weil du eben sagtest, irgendwie die Rillen kommen von der Seite oder von der Seite.
Ja, es gibt so Reifen mit vorgegebener Laufrichtung, ja. Die müssen
ja, genau.
So rumdrehen, wie das gewollt ist vom Hersteller.
Das ist mir halt erst beim zweiten aufgefallen. Da dachte ich, ah, scheiße. Aber glücklicherweise, ich habe den hinteren durch Zufall richtig aufgezogen.
Rechts auf rechts sozusagen.
Genau, auf den richtigen drauf gemacht. Weil meine Vorder- und Hinterreifen sind ja schon unterschiedlich. Da achte ich ja drauf. Die sind ja unterschiedlich breit. Und dann habe ich nicht drauf geachtet, ob rechts oder links. Und es war aber richtig. Und ich habe dann in Rekordzeit, ich glaube 18 Minuten oder so, habe ich 4 Reifen gewechselt und konnte dann zum Stefan fahren. Und wir haben schön aufgenommen. Es war sehr spaßig.
Das stimmt, ja.
Ja, ich habe mir die Reifen auch neulich drauf machen lassen und ich war immer zu diesem Menschen hin und habe ich eine neue Option gefunden, die man für viel Geld dazu buchen kann. Die ist fantastisch. Radwäsche, ganz, ganz toll. Dann kriegst du die Räder, weil ich lasse die dann nicht einlagern. Ich nehme die mit nach Hause und tue die in meinen Keller. Mhm. Und da lagern dann immer so absolut knallsaubere, frisch gewaschene Räder und Reifen, also dass du nicht die ganze Zeit, wenn du die in den Keller rollst, in den Bremsabrieb der letzten Monate greifst,
gut.
Lagerst du dann sehr saubere, schöne Räder ein und das macht sich ja dann ein halbes Jahr später wieder bezahlt, wenn du dann das wieder verladen musst, hast du zum einen wieder saubere Räder, die du aus dem Keller holen kannst und wenn sie dann draufgezogen werden, sieht es dann auch toll aus, weil hast halt gewaschene, frische Felgen. Vor allen Dingen sind die auch von innen gewaschen, also nicht nur, wie wenn du es in der Waschanlage von außen, sondern die werden auch von hinten, also in diesem, die sind wirklich porentief rein, könnte man sagen. Es ist ganz fantastisch.
Auf die Idee müsste ich mal kommen.
Alter. Sachen gibt's, herrlich.
Ja, ich habe keine Ahnung, was es kostet. Ich gucke da besser auch nicht so genau hin.
Haben die so eine Industriespülmaschine, da legen die immer einen Reifen rein und das Ding runter. Ja,
ist mir egal, wie die das machen.
Und abends ist da eine Bar drin, gell?
Genau.
Ja. Nein, fantastisch.
Ja, was trinkt ihr denn eigentlich?
Du hast quasi übergeleitet zu meinem Getränk.
Ja.
Ich hatte nämlich am Freitag Besuch an der Bar und da ist noch ein bisschen Zitronensaft übrig geblieben.
Ah.
Und den vermixe ich jetzt einfach in Whisky Sour. Also Whisky, weil, naja, könnte ja sein, dass sie das getrunken haben. Natürlich haben sie keinen Bourbon getrunken, aber das drücken wir einfach mal ins Gart und bleiben einfach beim Namen ganz grob. Mhm. Und ja, ein Whisky Sour mit Four Roses, weil du den mal letzt am Freitag aus der Wand gezogen, wollte ich sagen, aus der aus dem Regal gezogen hast und ich ihn so lange nicht mehr offen hatte. Und dann dachte ich, wenn er jetzt schon auf ist. Also was heißt auf? Er war auf, aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Wenn er da rumstand. Ja, ich habe ja letzte Woche gefehlt, weil mich dieses Corona erwischt hat. Und rein technisch gesehen...
Deswegen trinkst du jetzt ein Corona, oder was?
Nein, nein, rein technisch gesehen hat es mich immer noch. Ich bin immer noch nicht wieder negativ und deshalb sage ich ja zu deutschem Wasser und trinke Frankfurter Rohrperle.
Aber es ist nicht so, dass es irgendwie doch Gin sein könnte und du es nicht schmeckst.
Nee, tatsächlich bin ich von diesem Geschmacksverlust-Ding wohl offensichtlich verschont geblieben. Der Christoph hat mich ja auf Be Real gefragt, ob ich keinen Geschmacksverlust habe, als dort zu sehen war, dass ich ein fantastisches Rindersteak mir gegrillt habe. Das ist so eine eigenartige Sache, die mich befallen hat während Corona. Wir hatten Freunde zum Grillen eingeladen und ich hatte Rindersteaks besorgt. Und weil der
dann erst Kerl, positiv war so ein
Kerl, der da eingeladen, der da eingeladen ist, ist immer sehr hungrig, deshalb hatte ich viele Rindersteaks besorgt und auch viel Geld dafür ausgegeben. Und direkt am nächsten Morgen, also das Grillen sollte am Sonntag sein und am Samstagabend wurde meiner Frau langsam übler und schlechter und also es war irgendwie absehbar, das wird vielleicht nicht stattfinden, aber die Grills der Sachen waren schon gekauft und am Sonntagmorgen dann, also wir hatten dann abends nochmal mit den Freunden telefoniert, haben gesagt, naja, gucken wir mal, wie es morgen ist. Nächsten Morgen war der Test positiv und dann haben wir das Grillen abgesagt und dann schaute ich in diesen Kühlschrank und da lag Rindfleisch für, ich weiß nicht, 60 Euro oder sowas in der Richtung. Und dann dachte ich so, okay, dann sortieren wir das doch mal nach Verfallsdatum und schauen mal, wie wir die nächsten zwei Wochen planen.
Oh Gott.
Und dann habe ich so, deshalb wäre das wäre absolut, da komme ich jetzt nochmal auf das Corona, also das wäre absolut fies gewesen, wenn ich diesen Geschmacksdings gehabt
ja,
hätte.
Eben.
Und hätte dann diese Menge, ich meine, das Verfallsdatum rückt dann irgendwann näher und das ist halt Frischfleisch, irgendwann musst du es ja dann mal essen. Du kannst ja, klar, du könntest einfrieren, theoretisch.
Ja, aber kannst du einfrieren, ja.
Aber irgendwie,
ja. Oder machst ein schönes Gulasch raus und frisst dann ein.
Ja, klar, Möglichkeiten gibt es immer, aber ich hatte irgendwie so, nee, ich würde das schon gern weggrillen und vernünftig essen, solange man es dann auch noch irgendwie innen drin rosa lassen kann und nicht irgendwie jetzt alles dann durchbraten muss und so. Das war irgendwie so der Anspruch, den ich daran hatte, den wollte ich eigentlich schon auch umsetzen. Und zum Glück, wie gesagt, bin davon nicht betroffen gewesen und konnte dann irgendwie mit ein, zwei Tagen Abstand, also am Anfang hatte ich so viel Fieber, da wollte ich nicht. Aber es ging dann. Ich wurde dann wieder einigermaßen fit und der Geschmack blieb da und ich konnte das alles essen, bevor es vergammelt ist. Insofern. Die Kühe sind nicht umsonst gestorben und mein Geld habe ich wenigstens selbst verfressen. Von daher sei das in Ordnung.
Sehr gut.
Ah ja, sehr gut.
Aber Corona insgesamt, also sollte man sich sparen. Es war also
nicht so schön.
Nee, ich hatte so 3 oder 4 Tage lang richtig schön Hochfieber. Also das Höchste, was ich bei mir selbst gemessen habe, war 39,9.
Wow.
Ich kann mich nicht
erinnern, dass ich es jemals hatte. Als
bei meinen Kindern würde ich bei 39,9 noch nicht mit dem Augenlid zucken. Die haben da manchmal 41er Zahlen stehen auf dem Ding. Aber bei einem Erwachsenen 39,9, das haut dich schon, also mich zumindest, ich weiß nicht, ob andere Leute gibt, die das besser wegstecken, aber mich haut sowas um. Und ich liege dann wie so ein fiebriges, zittriges Häufchen auf meinem Sofa und unter 2 Decken und irgendwann ist dann der Punkt, wo man das dann chemisch bekämpfen muss. Und ja, war schon unangenehm. Also, möchte man nicht haben.
Ja, das ist schon echt hoch für einen Erwachsenen.
Was so den Husten angeht, bin ich eigentlich einiger. Also ich huste jetzt immer noch so, aber in einer produktiven Art und Weise. Von daher kann ich damit umgehen. So dieses leere, heisere Bellen, wo man das Gefühl hat, der ganze Rachen ist blutig und es passiert aber nichts Sinnvolles. Das hatte ich zum Glück nur ganz kurz. Mein Hauptproblem war das völlige Abgeschlagensein und das Fieber. Und das halt mehrere Tage lang. Vor allen Dingen, wenn du dann 2 Kinder da hast, die nicht rauslassen darfst, die aber topfit sind und die nach Entertainment rufen.
Das hat mir auch. Das ist
und krassig. Meine Frau hat so, ja, die hat 1,5-2 Tage vorher angefangen damit. Insofern ging es der auch 1,5-2 Tage vorher wieder besser, aber auch nicht so richtig gut. Und wir haben uns halt schon auch mehrere Tage überlappt mit unseren jeweiligen schlimmsten Phasen. Und ja, die Große, die kannst du dann noch irgendwie halbwegs ruhig stellen, indem du ihr irgendwie ein Hörspiel nach dem anderen anmachst. Dann beschäftigt die sich irgendwie. Aber der Kleine, der sieht das ja gar nicht ein, ne? Der tanzt ja da einfach auf der Nase rum. Schwierig. Naja, haben wir jetzt auch hinter uns. Brauche ich nicht nochmal. Was haben wir noch so?
Nebenan möchte einer von euch besprechen.
Nebenan schlafen meine Kinder. Ach so.
Nebenan ist das nicht.
Ist das nicht? Hm?
Weiß ich nicht.
Nebenan.
Ich hab's schon mal gesehen.
Ja. Ist ein Film mit Daniel Brühl. Klingelt da was? Nein. Und auch von Daniel Brühl. Also er hat auch Regie geführt.
Ich habe das Gefühl, der wurde mir an irgendeiner Stelle mal empfohlen. Also kann sein, dass daher nur.
Mir nicht, aber meiner Frau wurde er empfohlen und da habe ich mitgeschaut. Das ist im Endeffekt ein Kammerspiel. Er spielt mehr oder weniger sich selbst. Also er spielt einen Schauspieler, der in eine Kneipe kommt, in Berlin, meine ich. Und muss noch ein bisschen Zeit totschlagen, weil er irgendwie nach London fliegt zu einem Casting. Und er ist eben erfolgreicher Schauspieler und er kommt in diese Kneipe und wird dort so angequatscht von so einem von so einem Passanten, von einem, der da am Tisch sitzt, gespielt von Peter Kurt. Das ist so ein deutscher Standard-Fiesling, spielt immer so zwielichtige Stasi-Offiziere und sowas. Und das spielt er hier auch wieder.
Ja,
genau, den kennt man. Und der quatscht ihn so an und ziemlich direkt auch, immer so, ja, so freundlich, suffisant, aber dann auch ultra beleidigend. Also es ist so jedes Kompliment, was er dem Schauspieler macht, ist halt immer irgendwie vergiftet. Und die kommen dann halt so ins Gespräch und es stellt sich raus, dass der bei ihm nebenan wohnt und eben im Hinterhaus und ihm direkt in die Wohnung schaut und deswegen ganz viel über ihn weiß. Und ihm dann eben immer mehr erzählt, was er eben so weiß über ihn, über seine Eheprobleme und sonstigen Gedönse. Und im Endeffekt stellt sich raus, der weiß mehr über das Leben von unserem Protagonisten als unser Protagonist selbst, was den dann eben so ein bisschen, also über seine Frau zum Beispiel weiß er viel mehr, was den so ein bisschen aus der Fassung bringt. Und es ist nicht so ganz klar, ob der von Peter Kurt gespielte, ob das irgendwie ein alter Stasi-Ermittler ist oder ob es ein Stalker ist in irgendeiner Form oder irgendwie ganz komisch. Also das bleibt so lange Zeit sehr im Dunkeln. Und Daniel Brühl arbeitet sich, oder die Figur, die Daniel Brühl spielt, arbeitet sich halt daran so ab. Also spielt das auch sehr gut. Also diese so einen schmierigen, ekligen, oberflächlichen Schauspieler, der aber eben auch am Ende auch ein Mensch ist und ein kleiner Mann ist. Also es ist ziemlich cool gemacht. Es ist halt so ein fast ein komplettes Kammerspiel. Also ich glaube, er geht einmal raus auf die Straße und geht dann da ein paar Meter, aber eigentlich findet es fast nur in dieser Kneipe statt. Und ist echt gut komponiert, also hat er gut gemacht, der Herr Brühl. Und hat er sich gut, ich weiß nicht, ob er auch das Drehbuch, das weiß ich jetzt nicht, aber ist ihm auch gut auf den Leib geschrieben, muss man sagen. Ja, oder? Nee, Drehbuch ist Daniel Kehlmann. Ah ja, ist auch
ja,
so.
Ja, aber based on an idea by Daniel Brühl.
Ah ja, okay.
Basis.
Ja.
Ist von ihm.
Nee, ist cool gemacht. Es ist, ich bin ja eigentlich gar nicht so der Fan von so Kammerspielen, die so, wo es ja oft so um Persönlichkeitsentwicklung geht und wenig um
Story.
Story, genau. Ich bin eher so der Story Gucker. Ist mir lieber. Aber das ist hier cool gemacht. Also sehr rund, passt alles gut zusammen und Also Stefan, für dich auf jeden Fall war es, für Bob eigentlich auch. Also es ist ein guter Film.
Ja, ja, ich hab nebenbei hier so ein bisschen stumm den Trailer laufen lassen und alles, was ich sehe, zum einen sehe ich Berlin, Kreuzberg.
Ja, das auch.
Und zum anderen
Von was ist der? Ist der alt oder ist der jetzt?
Nee, von letztem Jahr.
21.
Da hätten wir den ja fast noch vorschlagen können.
Hätte man fast, ja, aber nur fast. Also so alte Filme schlage ich nicht vor.
Hast du nicht? Warte mal.
Nee, dann kramt der Bob wieder raus, dass zwar bei IMDb 21 steht, aber in Wirklichkeit von 20 ist. Und dann werde ich wieder geschämt. Nee, das mache ich nie mehr.
Findet er einen Film von 18, der irgendwie in Samoa erst 22 erschienen ist.
Ja, genau.
Nimmt er den und so. Ja, ja, kennen wir alles.
Tatsächlich ist der in Deutschland am 11. Juni 21 angelaufen und in den meisten anderen Ländern später.
Ja, der ist ja über ein Jahr alt. Nee. Ja, nee, aber es ist also eine Empfehlung. Ich glaube, er ist bei IMDb relativ schlecht bewertet, was ich nicht ganz verstehe. Aber gut, vielleicht, dann ist die Frage, wer das bewertet hat, gell? Also das ist halt vielleicht auch eine deutsche Geschichte.
6,8 halt, ist so schlecht nicht, also.
Ja, gut, ja, aber richtig gut ist es nicht. Also, ja, den kann man halt, ich glaube, ich als Amerikaner nicht verstehen und ich weiß jetzt nicht, wie viel, es wär interessant, wie viel Deutsche den bewertet haben von diesen 6,8. Weil ist halt ein deutscher Film, ist eine deutsche Geschichte, diese Stasi-Sache und so, das ist, also, und es ist halt auch berlinerisch in irgendeiner Form. Also
die niedrigsten Wertungen geben 18- bis 29-jährige Männer ab, mit 6,6, aber das reißt nicht so weit aus. Also der Schnitt ist in allen, ja, der Schnitt ist in allen Altersgruppen eigentlich irgendwie sehr in der Nähe vom Gesamtdurchschnitt.
Okay.
Weiß jetzt keiner richtig raus. Also geografisch wird das hier nicht aufgelöst, deshalb. Ja. Deine Frage nach den Deutschen kann man hier nicht rauslesen.
Also ich fand, der hat gut funktioniert und er ist Brühl gut auf den Leib geschrieben und kann man mal machen. Ist so.
Sehr schön.
Gute Kost. Ja.
Nebenan.
Oh ja. Ihr beide habt Lower Decks geschaut. Ich wollte es ja mitgucken und habe dann vergessen, dass ich das mitgucken wollte und heute so, ja, reden wir drüber. Oh.
Oh. Okay.
Verdammt.
Also erzählt mir davon bitte.
Ja, es wird Zeit, dass wir darüber sprechen, weil wir wissen nicht, wie lange es noch verfügbar ist. Da bald Paramount startet. Und dann kann es sein, dass Lower Decks plötzlich portiert wird. Also halt jedenfalls nicht für völlig unwahrscheinlich. Ja, deswegen dritte Staffel. Ist im Endeffekt, geht so weiter wie bisher, gell? Ist halt ernsthaftes Track. So auf TNG, DS9 Niveau ist diesmal auch, tatsächlich spielt auch eine Folge auf DS9.
Ja, stimmt, genau.
Was mich da ein bisschen irritiert hat, war, dass es andere Stimmen, glaube ich, waren, oder? Also auf jeden Fall in der deutschen Fassung waren es andere Stimmen. Ich habe dann mal in die englische gedingst und fand auch, dass es nicht so richtig, also ich glaube, da haben sie nicht die Original, also für Kira und für Quark, meine ich, haben sie nicht die Originalstimmen gehabt. Aber
Doch, ich glaube, da standen
so?
Armin Shimerman und wie heißt sie? Nana the Visitor. Ich meine, die standen im Abspann.
Echt?
Meine ich wohl.
Okay. Ja, gut, dann kenne ich einfach die englischen Stimmen nicht gut genug, weil ich DS9 halt hauptsächlich auf Deutsch geschaut habe, das kann sein. Und da waren es nicht die gleichen Stimmen, also waren es definitiv andere. Aber gut, selbst wenn es die gleichen sind, die klingen natürlich jetzt auch nach 20 Jahren eventuell anders, ist ja auch denkbar.
Ja, mit Sicherheit. Also ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, ja, die sind zumindest Nana Visitor und Armin Shimerman sind gelistet als Voices in dieser Episode. Also von daher,
das müsste schon gepasst haben. Trotzdem eine schöne Folge und überhaupt, es ist halt schon Fanservice für TNG und DS9-Fans, muss man halt sagen.
Ja, die Folge auf jeden Fall, ja. Ich fand es auch erstaunlich, dass sie jetzt nicht versucht haben, da, was ja sonst immer so mit Mirror Universe und so gemacht wird, dass dann wirklich jeder, weil es halt so in den Verträgen steht, dass jeder in jeder Folge auftauchen muss, dann kriegt auch jeder immer eine verdammte Rolle. Und hier konnten sie es jetzt einfach so machen, dann ist halt Quark ist halt noch da und Kira hat halt irgendwie jetzt da das Kommando Und der Rest ist halt irgendwie weg, ja. Da musste jetzt nicht irgendein Odo durchs Bild laufen. Klar, wäre sowieso schwer geworden ohne...
Ja, der ist halt tot.
Ohne den Darsteller, genau. Aber auch jetzt, was weiß ich, die ganze restliche Brückencrew, die mussten halt nicht da sein. Da ist halt irgendwie Zeit vergangen, keine Ahnung. Dann ist es jetzt da ein bisschen anders. Zwei Darsteller hatten Zeit und Lust, da mitzumachen. Und die sind dann halt da. Und dann passt das auch irgendwie von der Geschichte. Und Fanservice war es trotzdem genug, ja.
Total,
und
ja.
Allein wie das angefangen hat mit dem... diese Folge, wo sie dann dahin fliegen und dann so alle gucken raus und so fliegen sie noch ein bisschen im Kreis und tun sie so, als ob wir die Pylonen bewundern. das war so fantastisch. Ja, kommt so Musik und das Wurmloch geht ja. Im Hintergrund auf.
Ja, es kommt die DS9-Musik. Das ist fantastisch.
Ja, klar. Und dann fliegen sie da die Kreise und so. Das war sehr, sehr, sehr schön.
Geht einem das Herz auf, ja. Und es ist trotzdem lustig. Das ist eben das Tolle. Die schaffen das, einen zu berühren als Trekkie. Dass man ein bisschen Pippi in den Augen hat und es ist trotzdem noch unheimlich lustig und spannend. Ja. Also das ist unglaublich. Also die ist einfach wirklich gut gemacht, diese Serie. Ist gut geschrieben.
Ja, und also auch so ein bisschen diese fragwürdigen Teile von der Federation zu beleuchten. Diese eine Folge, wo sie da irgendwie auf irgendeinem Planeten so einen Stand aufbauen müssen, um für Starfleet zu rekrutieren und werden von allen anderen einfach verarscht. Wie sich dann rumspricht, dass sie den Befehl haben, ihren scheiß Stand nicht zu verlassen und alle anderen können rumlaufen und an den anderen Ständen gucken gehen und sich auch mal irgendwie ablenken und die beiden müssen, Bäumler und Mariner müssen an ihrem scheiß Stand bleiben und werden von allen aufgezogen und an den Rand der Weißglut gebracht und drehen dann komplett durch irgendwann. Und mit was für Argumenten so, ob man jetzt wirklich Starfleet joinen möchte und ob das eine gute Idee ist oder ob man nicht lieber vielleicht irgendwie da zu den komischen Weltraumpiraten geht oder zu irgendwelchen Esoterikern.
Orionern, ja.
Die ist so gut mit diesen ganzen Argumenten, die sie sich da anhören müssen. Ich habe so gelacht, das war sehr, sehr schön.
Ja, ich meine, sie schaffen das halt, das, was man eigentlich, wenn man einen Schritt zurücktritt, was einem immer auffallen müsste, vor allem eben in den Star Trek-Iterationen unserer Generation, was wir einfach ignoriert haben. Und da legen die halt den Finger in die Wunde und trotzdem schaffen sie es wertschätzend, damit umzugehen. Es ist eine tolle Gratwanderung, diese Serie. Und das machen sie auch in der dritten Staffel immer noch sehr gut. Ich finde fast noch besser als in den ersten beiden Staffeln. Also die werden immer besser. Ja,
genau, die haben absolut ihre, auf Englisch sagt man, they found their feet, wie sagt man das auf Deutsch? Die haben ihre Füße gefunden, ist jedenfalls keine gute Übersetzung. Also sie haben es irgendwie, ich kriege kein Deutsch.
Haben sich eingegroovt.
Ja, genau, siehst du, das ist ja eine tolle deutsche Übersetzung. Ja, aber das trifft es. Mariner, die nach wie vor so ein bisschen damit zu kämpfen hat, dass ihre Mutter da Captain ist, kriegt da in der letzten Folge nochmal so einen schönen, oder ist das sogar die vorletzte und letzte, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo sie jedenfalls vom Schiff fliegt und aus Starfleet aussteigt. Das ist ganz schön dick aufgetragen, irgendwie auf eine Art, aber auch irgendwie...
Wie sie dann zurückkommt, hatte ich auch Pippi in den Augen.
Als zurückkommt?
Ja.
Ich dachte, als rauskommt, was sie in den Interviews gesagt hat, ich dachte, da hättest du Pippi in den Augen.
Nee, aber auch, ist doch berührend, wie sie dann diese Rettungsaktion im Endeffekt.
Ja.
Wo dann eben nicht die Titan auftaucht, also das fand ich super.
Gut, das mit dem, wo dann der gesamte Kelly-Class ist dann so ein Moment, wo ich jetzt wieder mit Deus Ex Machina schimpfen müsste.
Ja, natürlich,
das ist Deus Ex Machina. War schon so ein bisschen wieder so ein Moment, wo man denkt so, ja, okay.
das fand ich super.
Aber ja, also viele, viele schöne kleine Folgen und eigentlich jede für sich sehr sehenswert. Und nach wie vor bleibt das eine tolle Serie wenn Shax irgendwie rumheult, weil endlich mal jemand seinen Vorschlag, den Warpcore zu ejecten, annimmt.
Oder ja, stimmt.
Kriegt der Pipi in den Augen, weil jemand seinen Vorschlag endlich durchwinkt und er den Warpcore ejecten darf. Sein Lebenstraum wird wahr. Was habe ich da gelacht? Also es sind lauter solche fantastischen Kleinigkeiten.
Ja, und was ich jetzt halt nicht verstehe ist, warum ist diese Serie so gut und Prodigy so schlecht? Das verstehe ich einfach nicht. Diese Serie, da müsste man ja nur ein bisschen Splatter und ein bisschen Sex rausmachen und es wäre eine viel bessere Kinderserie als Prodigy. Ach, ja, aber es ist schon viel Splatter drin, also man kann es Kindern leider nicht zeigen.
Nee, da werden viele Köpfe explodiert und irgendwas.
Es macht schon Spaß.
Ja, es hat eine gewisse Direktheit, die alten Serien nicht hatten.
Ja, es gab auch TNG-Folgen, wo auch sowas passiert ist, wo auch Köpfe explodiert sind. Aber nicht so viele, ja.
Ja, nicht so viele, genau.
Ich sehe schon, ich habe was verpasst.
Ja, du musst das noch schauen, das ist super. Das macht wirklich Spaß.
Okay.
Tja.
Sehr gut. Der Christoph hat sich gewünscht von Bob, dass er ihm Twitter erklärt. Oder so.
Ja, ich kann euch ja mal sagen, was ich mitbekommen habe und ihr ordnet mir das dann ein.
Okay.
Oh Gott.
Also, ich habe nicht viel mitbekommen. Elon Musk hat Twitter versucht zu kaufen. Das hat irgendwie nicht geklappt. Und dann ein paar Monate später hat er es dann doch gekauft. Und jetzt sind alle so, das ist alles doof. Twitter geht jetzt vor die Hunde, weil irgendwie Leute gekündigt haben. Mir fehlt da, glaube ich, okay. Kontext.
Da sind ein paar Lücken in deiner Story, möchte ich sagen.
Ja, viel mehr weiß ich nicht darüber.
Einmal könnte man aktiv und passiv vertauschen, das hilft auf jeden Fall.
Ja, genau.
Ah, okay, interessant.
Das mit dem Kündigen war so ein bisschen anders. Ja, also er hat es gekauft und nachdem er es erst kaufen wollte und dann nicht gekauft hat und dann ein bisschen Rechtsstreit und alle haben sich angezickt und so weiter und dann hat er es am Ende doch gekauft für 44 Milliarden Dollar.
Mhm.
Und dann
hat
er denn gemacht,
bekommen, diese 44 Milliarden?
Naja, die Shareholder natürlich. War ja eine also publicly traded company. Also
Aktionäre.
Aktien. Ja.
Ah, okay. Mhm.
Genau. Das heißt, Herr Musk ist jetzt 44 Milliarden ärmer und hat eine hochdefizitär arbeitende Firma gekauft, die halt sich die ganze Zeit von Venture Capital ernährt hat, die natürlich eine gewisse Bedeutung hat, weil sie halt, wenn der Präsident da seine Sachen verkündet hat und die CNN berichtet darüber, ne, du hast eine Menge Eyeballs auf dieses Ding gerichtet. Aber nichtsdestotrotz, so rein als Business betrachtet, war Twitter immer eine Vollkatastrophe.
Geld haben die nie gemacht, richtig, oder?
Nee, die haben nie Geld verdient. Also die haben jetzt mit ihrem Ad-Business da so ein bisschen die Verluste abgemildert, aber im Grunde verliert das Ding, also da suppen die Dollars rechts und links nur so raus. ins Versickern, ins Nichts. Ja, so und die Firma war wahnsinnig overstaffed, also da haben 7.500 Leute gearbeitet und das war schon immer so ein Running Gag in der Szene, dass man sich gefragt hat, was machen die eigentlich mit 7.500 Leuten, also so wahnsinnig komplex ist das ja nicht, du brauchst so relativ viele Leute für so Site Engineering, also so das, da hängen halt wahnsinnig viele Handys dran und nuckeln an diesen Servern. Da muss man sicherlich ein paar hundert Leute dafür mit beschäftigen, dass das stabil bleibt und nicht umfällt. Und du hast halt relativ viele Leute in Sachen, die Content Moderation und sowas machen müssen.
So die Meldungen bearbeiten und sowas.
Meldungen bearbeiten, Hass rausfiltern und so. Aber das ist auch vermutlich, sind das jetzt nicht ein paar tausend Leute intern. Das werden, sowas wird ja leider, oder ja, das ist halt die Realität. Sowas wird ja outgesourced, ne? Also da sitzen dann irgendwo schlecht bezahlte Menschen in Marokko und machen das für die oder so. Mhm. Also musst halt irgendwelche Leute finden, die Englisch sprechen oder halt die Sprache, ja, die da gerade moderiert werden muss. Aber
die halt in der Regel in Indien, ne?
Genau, und dann sitzen die entweder in Indien oder sonst irgendwo, wo du halt für billiges Geld Leute findest, die sich den Bodensatz des Internets angucken müssen. Da kann man jetzt drüber denken, was man will, aber das soll jetzt hier nicht das Thema sein. Also insofern, das ist vielleicht ein Teil, der zählt gar nicht gegen diese 7.500 Leute. Und dann hast du halt irgendwie noch so ein bisschen Leute, die so strategisch denken müssen und Leute, die irgendwie Ads verkaufen müssen. Aber die Frage ist, wie man da auf 7.500 Leute kommt. Die war schon immer so ein bisschen Dings. Das war es zwar klar, er würde irgendwie Stellenabbau machen, aber dann ist Elon Musk halt leider Chief Jerk, also das größte Arschloch, was im Moment so rumläuft. Und wie er das gemacht hat, also Leute per E-Mail kündigen, die dann irgendwie am nächsten Tag aufwachen und eine Mail drin kriegen, wo dann steht, hier, du übrigens nicht mehr, tschüss. Und halt offensichtlich ab Tag null komplett ohne irgendwie sich einzuarbeiten oder irgendwas erstmal zu versuchen zu verstehen, wer macht denn hier was und einfach durchzugehen mit der Axt und ganze Teams zu zerhacken und Leute einfach komplett rauszuschmeißen und ohne zu wissen, wer die sind, was die machen und dann irgendwann ein paar Tage später wieder festzustellen, hups, das ganze Team zu viel rausgeschmissen, er wollte nicht zurückkommen und so. Also er hat sich da aufgeführt, wirklich wie Rumpelstilzchen und mit einem menschlichen, wie sagt man, nicht das Gegenteil von Fingerspitzengefühl, ist er da durchmarschiert und hat sich halt aufgeführt wie ein Arschloch vor dem Herrn und hat halt wahnsinnig viel Missmut auf sich gezogen und hat halt ganze Strukturen in dieser Company komplett kaputt gemacht, ohne sich vorher zu verstehen. Er ist ja von sich überzeugt, dass er die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und alles besser weiß. Und
es gibt unheimlich viele Leute, die auch genau dieses Bild von ihm haben, gell? Die ihn für genial halten.
Ja gut, aber das beweist er ja gerade, dass er es nicht hat. Also ich meine, so du erzeugst ja jetzt nicht nur einen Haufen disgruntled Ex-Employees, die jetzt rausgeschmissen worden sind und halt auf ihn sauer sind, sondern er geht ja auch mit den Leuten in der Firma um wie Sau. Insofern, also jeder, der da irgendwie noch einen Restfunken von Ansehen für sich selbst oder wie sagt man, Selbstwertgefühl hat, der hat ja jetzt auch keinen Bock mehr da zu arbeiten. Also da guckt sich ja jetzt jeder nach einem neuen Job um. Das Schlimme sind halt diese vielen Leute dort, die diese Arbeitsvisa haben, bei denen an dem Job halt irgendwie
die Aufenthalt in Amerika
dranhängt. Mhm. Und dann gibt's wohl auch relativ viele Leute, die halt so Healthcare-mäßig, in dem Augenblick, wo du keinen Job mehr hast, hast du keinen Healthcare mehr. Und da war jetzt irgendwie Beispiele, was wir jetzt auch irgendwie bei Bits und so kurz in der aktuellsten Folge war es erwähnt, was, wenn du jetzt da irgendwie als Mitarbeiterin schwanger bist, stehst vielleicht kurz davor, dein Kind zu kriegen und kriegst dann gesagt, hier folgende neue Bedingungen oder du fliegst raus und du weißt ganz genau, wenn ich jetzt rausfliege und die Geburt, die in 6 Wochen ist, die kostet mich dann $75,000 und die habe ich nicht. Das sind so Sachen, das ist in Amerika
halt. Ja, genau, daran ist nicht Elon Musk schuld.
Daran ist nicht Elon Musk schuld, ja. aber so Sachen, er hat dann so eine Mail geschrieben, das war dann auch noch eine dieser krassen Episoden, wo er halt so geschrieben hat, ja, er erwartet jetzt alle Leute, die jetzt dabei bleiben, um das neue Twitter zu bauen, müssen absolut ober-hardcore sein und er erwartet Long Hours und Dedication und wenn ihr dabei seid und hardcore und euch richtig reinhängt, dann klickt hier auf Yes und wenn nicht, dann seid ihr raus. So. Und du kannst dann auf Yes klicken oder du kannst dann, wenn du nicht auf Yes klickst, auf deine Kündigung warten. und solche Mails, ja? Stell dir vor, die was Schwangere kriegt diese Mail. Das ist
Arschloch.
Und das ist im Grunde so einfach, da werden halt einfach Arbeitsverträge so einseitig verändert. Ich weiß nicht, inwiefern da sowas in Amerika möglich ist. Bei den Engineers mache ich mir wenig Sorgen. Ja? Wenn du bei Twitter als Site Reliability Engineer oder als Programmierer oder so gearbeitet hast, dann findest du im aktuellen Silicon Valley, auch wenn jetzt im Moment alle ein bisschen vorsichtiger geworden sind mit Hiring in der aktuellen Wirtschaftslage, da findest du was. Die suchen,
ja, auf jeden Fall.
Und so also. Viele. Aber wenn du jetzt da halt irgendwie, keine Ahnung, in diesem Content-Moderationsteam warst oder sonst irgendwas, dann bist du jetzt vielleicht nicht die absolut gefragteste Kategorie. Und für die tut es einem schon irgendwie auch leid. Auch wenn klar ist, dass jeder neue Besitzer von Twitter hätte Personal abgebaut, aber halt nicht so.
Also, aber jetzt mal von dieser persönlichen Sache abgesehen, was für Konsequenzen hat das denn für Twitter? Weil, also in meiner Vorstellung ist so, ja, der findet halt immer irgendjemanden, der irgendeinen Job da macht, oder? Also der kann ja einfach Leute einstellen, die ihm passen und die machen das dann. Aber
na gut, es gab noch mehr so Episoden. Also zum einen für Twitter, die Folgen werden jetzt so langsam, kommen sie so durch, weil es ist wohl so, dass Twitter relativ, was die Technik angeht, ein bisschen Babysitting-intensiv ist. Und er da halt so viele Teams geschreddert hat mit seinem, mit seiner Axt im Walde-Taktik, ohne jegliches Ansehen, wer da was macht und irgendwie zu verstehen, wer da für was wichtig ist, dass es jetzt anfängt, dass Sachen anfangen zu zerbrechen. Also es gab jetzt eine Phase, wo das Zwei-Faktor-Authentifizierung über SMS teilweise nicht funktioniert hat oder kaum noch funktioniert hat. Stundenlang musstest du auf diese Authentifizierungs-SMS warten. Und wenn sie dann kam, war sie abgelaufen und so. Also jetzt habe ich auf Twitter gelesen, dass einer, den wir auch kennen, ehemaliger Studienkollege von uns, mit seinem YubiKey sich nicht mehr Two-Factor authentifizieren kann. Das funktionierte einfach nicht mehr. Der war dann ausgeloggt aus seinem Account, bis es dann irgendwann später wieder ging. Also mit anderen Worten, die Seite fängt an, unzuverlässig zu werden. Timeouts häufen sich, die APIs, mit denen Twitter mit anderen Systemen spricht, werfen signifikant höhere Fehlerraten. Also es fängt an zu bröckeln und zu bröseln, weil die Leute, die daneben sitzen und dem Ding normalerweise Händchen halten, halt einfach größtenteils nicht mehr da sind, weil mittlerweile von 7.500 Mitarbeitern noch etwas über 2.000 noch bei Twitter arbeiten und halt nicht sinnvoll gekürzt, sondern offensichtlich irgendwie wahllos gekürzt, ja. Und Leute natürlich dann auch nach dieser Mail sind wohl von denen, die noch da waren zu dem Zeitpunkt, die diese Mail bekommen haben, sind wohl über 2/3 haben nicht auf Ja geklickt und sind halt einfach gegangen dann.
Ja gut, aber für die findet man ja Ersatz, oder? Aber gut, die können
das. Das ist halt die Frage. Also gleichzeitig sind dann so Sachen, dass ja, denn letzte Sache, die ich gelesen hatte, warte, hier ist es. Wellness, Employee Wellness, Productivity, Home Internet, Training, Daycare Allowances, alles geslasht, alles weg. Also solche Company Perks, wie übersetzt man das so? So Goodies, ja, die irgendwie noch den Arbeitsvertrag neben dem reinen Gehalt noch attraktiv machen. Bei uns wäre es sowas wie vermögenswirksame Leistung und ein RMV-Ticket und was weiß ich nicht, also so ein ÖPNV-Ticket oder sowas. Ja, sowas wäre das bei uns im Vergleich. Sowas haben die da auch. Hat er alles weggestrichen und gleich am selben Tag, wo er das wegstreicht, erklärt er, er fängt wieder an mit Einstellen. Und dann denkst du so, ja, wen willst du da einstellen? Also, wer soll denn da kommen, der irgendwie, wenn du sowas machst, die Leute finden auch bessere Jobs mit besseren Rahmenbedingungen, mit keinem wahnsinnigen Milliardär, der sich für den Nabel der Welt hält als Chef, ja, der jeden Tag eine andere Idee hat. Oder diese Sache mit dem blauen Haken. So, Stefan, willst du das erklären, ja, mit dem blauen Haken?
Ich muss mal hoch nach meiner Tochter gucken, die ist leider krank und ich bin gleich zurück.
Der wollte irgendwie das verkaufen, dass man den blauen Haken, sich mit dem blauen Haken authentifizieren kann, ja, im Endeffekt, oder?
Genau, der blaue Haken war ja bisher so ein Ding, was Twitter leider auch immer sehr undurchsichtig, das war ja auch keine Ruhmesgeschichte bei Twitter, mit diesem blauen Haken, aber den haben halt Leute
zeigen konntest, dass du es wirklich bist.
Richtig, mit dem du zeigen konntest, dass du es wirklich bist. So, das System, wie man den bekommen hat, war immer irgendwie kaputt. Am Anfang nur so
Promi sein oder so, gell?
Du musstest, ja, am Anfang musstest du irgendwie ein Promi sein und dann gab es so eine Phase, da konntest du dich irgendwie bewerben. Und aber auch diese Bewerbungen wurden halt einfach immer wieder abgelehnt, auch wenn du irgendwie scheinbar alle Voraussetzungen erfüllt hast. Trotzdem durften manche Leute dann nicht, also ich habe es nie versucht, weil ich mich auf diese Bedingungen nicht einlassen wollte. Ich habe mir es mal durchgelesen und eine der Sachen war zum Beispiel, du musst auf deinem Profilbild erkennbar sein. Und mein Profilbild ist eine Comicfigur, wollte ich nicht ändern, damit war ich raus. Aber ich wette, ich hätte es auch sowieso nicht gekriegt. Also ich habe von vielen anderen Leuten Geschichten gehört, wo du sagst, okay, der benutzt seinen Klarnamen, der hat dieses Foto, der ist erkennbar, der führt mehrere öffentlich einsehbare Dinge, wo man sagen kann, ja, ich kann diese Person verifizieren, also der ist in einem Podcast regelmäßig drin, er ist sogar ein Videopodcast, ist auf YouTube zu sehen und so weiter. Du könntest alles irgendwie, es passt da alles zusammen, aber Person wurde nicht verifiziert. Und insofern, das war immer so ein bisschen fragwürdig, aber zumindest konnte man sich darauf verlassen, wenn da ein blauer Haken war, dann wusste man, okay, der ist durch dieses undurchsichtige System irgendwie durchgekommen, dann wusste man, die Person ist die Person, die sie behauptet zu sein. Und das sollte jetzt verkauft werden und da haben dann auch innerhalb von Twitter, das war noch bevor diese ganz, ganz große Kündigungswelle durchgeritten ist, haben halt auch sofort Leute gesagt, also das wird missbraucht werden, wenn man das kaufen kann und die folgenden Problematiken werden da aufkommen. Die wurden dann alle gefeuert und dann wurde das gemacht und mehr oder weniger all das, was die vorher gesagt haben, ist dann eingetreten. Also da ist dann irgendwie Super Mario rumgelaufen bei einem scheinbar verifizierten Nintendo-Account und hat den Mittelfinger gezeigt. Da hat eine Pharmafirma die Insulin herstellt, auf einem scheinbar von ihr, eben in Wirklichkeit natürlich nicht, aber scheinbar verifizierten Account verkündet, dass Insulin ab sofort kostenlos ist. Und der Aktienkurs ist um 10% abgestürzt, um ein paar Millionen Dollar. und solche Sachen sind halt einfach dann jeden Tag passiert. Also irgendwie Pepsi hat irgendwie verkündet, Coca-Cola ist besser. Ja, also lauter solche verifizierten Accounts in Airquotes haben halt Dinge verkündet, die lustig sein sollten, die aber andere Leute auch geglaubt haben. Ja, und dann ist halt relativ schnell dann irgendwie das eingestellt worden, dann gab es irgendwie einen grauen Haken, dann war der irgendwie eine Zeit lang parallel mit dem blauen oder irgendwie, ich habe es dann auch nicht mehr so ganz verfolgt. Also es war ein Dumpster-Fire sondersgleichen und dann ist es wieder eingestellt worden und Elon hat dann gesagt, ja, müssen wir nochmal drüber nachdenken, kommt demnächst wieder. Und genau mit dieser hemdsärmeligen Art und Weise, wie er diesen Launch total verkackt hat, verkackt er halt im Moment alles. Ja? Und dann hat er sich jetzt irgendwie, nachdem er da alle Leute mit dieser Hardcore-Mail verprellt hat und alle auf Nein geklickt haben oder beziehungsweise nicht auf Ja, es gab nur einen Ja-Button, gab keinen Nein-Button, nicht auf Ja geklickt haben, hat er dann erstmal wieder das Büro verschließen lassen und hat gesagt, jetzt darf erstmal übers Wochenende niemand in die Büros kommen, weil er wohl Gerüchteküche sagt, panische Angst hat, dass Leute das Unternehmen sabotieren. Ja, und dann hat er diese Abstimmung gestellt, dass Leute abstimmen dürfen, ob Donald Trump wieder seinen Account zurückbekommen soll und stellt dann halt einfach auf Twitter einen Twitter-Poll rein, wo die Leute abstimmen dürfen, weil das ja auch eine faire und gerechte und geheime Wahl oder was?
Was nein? Ist denn ein Twitter-Poll?
Nein, eine Abstimmung auf Twitter. Du stellst halt eine Frage und gibst verschiedene Antwortmöglichkeiten, wo man klicken kann. Also in dem Fall gab es
ja oder nein. Sehen dann ja nur die Follower von Elon Musk, oder?
Ja, und Leute, die es retweeten halt. Also die es durchs Retweeten sehen. Also der hat ein paar zig Millionen Abstimmungen erfahren und ist dann am Schluss 51, irgendwas zu dem Gegenüber davon für Trump ausgegangen und er hat dann seinen Account wiederbekommen.
Das heißt, Trump gleichzeitig ist jetzt wieder auf Twitter oder was?
Ja, Trump hat dann natürlich erstmal gesagt, er will das nicht wieder zurückhaben, weil er muss ja Truth Dingsbums komische eigene Failed-Plattform da hochhalten, weil die hat ihn ja Geld gekostet. Wie lange er das durchhält, wenn man so ein merkt. Loser. Ja, aber weißt du, dann auf der anderen Seite machen dann Leute eine Petition, dass jetzt bitte Alex Jones auch seinen Account zurückbekommen soll. Und mit Alex Jones hat Elon Musk wohl offensichtlich irgendeinen Quibbel, dass er, also
das ist da, doch auch da, so ein rechter Hassreden.
Das ist so ein Putzi, ultra-rechter Hasskandidat, der diese Infowars-Seite
hat
und damals da auch halt rausgeflogen ist.
So Verschwörungstheorien und sowas.
Ja, ganz schlimm. Und der, der muss wohl irgendwann mal, der hat halt mit diesem Sandy Hook-Massaker quasi Kinder für seine, gestorbene Kinder für seine Verschwörungstheorien instrumentalisiert. Und das ist wohl offensichtlich aus persönlichen Gründen Elon Musk one step too far. Und deshalb entscheidet Elon Musk so aus dem Bauch raus per Dekret von oben herunter, der kriegt sein Dings nicht wieder. Aber ob Trump das Ding wiederkriegt, der irgendwie in seiner Amtszeit auf Twitter 32.000 Lügen oder sowas, hat da irgendwer gezählt, losgelassen hat, da ist es ihm offensichtlich, der ist ihm vielleicht nicht persönlich direkt so unmittelbar auf den Fuß getreten oder zumindest bei keinem Thema, was ihm wirklich zu Herzen geht. Und da lässt das dann die Leute abstimmen, was natürlich auch von Bots überrannt wird, so ein Poll, gell? Machen wir uns nichts vor. Das ist ja keine Wahl in dem Sinne. Da ist ja, da sind ja sämtliche Kriterien, die man an eine Wahl stellen muss, nicht erfüllt. Sondern ist ja nur Show.
Bots Battle. Ja.
Ja, genau. Und ist das jetzt das neue Content Moderation Team von Twitter für allen Hate Speech auf der gesamten Plattform ist, wir fragen dann mal Elon Musk und der entscheidet dann aus dem Bauch raus. Oder es ist eine Shitshow, sondergleichen, was da im Moment abläuft. Und ja.
Aber hat das jetzt irgendwelche Konsequenzen für so die kleinen, normalen Nutzer?
Naja, Hate Speech, also Leute, die das beobachten oder da irgendwelche Metriken dran anlegen, sagen, Hate Speech ist wieder auf dem Vormarsch. Also es wird signifikant weniger von den entsprechenden Teams, die bisher, wenn du so einen Tweet meldest, dass hier irgendwie gegen den guten Anstand verstoßen wird, wird wohl weniger gesperrt, weil halt das, die Teams nicht mehr da sind, die das reviewen und die da irgendwie irgendwelche ethischen Standards anlegen oder irgendwelche sich Standards erarbeitet haben. Das heißt, es kann dir passieren, dass du auf mehr Hass triffst.
Ich muss sagen, das ist einer der Gründe, warum ich sowieso schon lange nicht mehr bei Twitter aktiv bin, weil mir das in den letzten Jahren schon auch so ging, dass einfach der Hass oder der raue Umgangston unheimlich zugenommen hat. Also wenn man das vergleicht mit vor, ich weiß nicht, wie viele Jahren das war, vor vielen Jahren, da war das irgendwie noch kuscheliger bei Twitter. Und jetzt ist es eigentlich, dass fast egal, was man schreibt, kriegt man massiv auf die Fresse von irgendwem. Oder wenn man halt irgendwo rumliest, die Leute betteln sich einfach auf ganz fiesem Niveau. Also habe ich das Gefühl, dass das ein grundsätzliches Problem ist auf Twitter. Ist einfach nicht die Kuschelplattform mehr.
Nee, natürlich, es war nie perfekt, aber sie haben ja in letzter Zeit, also speziell als sie dann irgendwann mal ihre Eier gefunden hatten und Trump rausgeschmissen haben, natürlich auch erst nach seiner Amtszeit, ne? Das war ja irgendwie so. Ja, damals auch kein Ruhmesblatt, was sie da gezeigt haben. Nee. Aber sie waren dann, sagen wir mal, zumindest auf dem Weg in die richtige Richtung. Nicht mit der Geschwindigkeit, die man sich wünschen muss und nicht mit der Vehemenz, aber sie waren auf dem Weg in die richtige Richtung. Und das ist jetzt definitiv vorbei. Also das Team ist weg. Also da ist nichts mehr. Gell? Das war dann das Nächste. Danach, nachdem das passierte und der Hass wieder ein bisschen aufflammte und klar war, in welche Richtung das geht, haben halt natürlich ganz, ganz viele Firmen ihre Advertising-Kampagnen, die sie da fahren auf Twitter, eingestellt, zurückgefahren und abgebrochen und so weiter. Und dann dann schlagen Leute aus der ultrarechten Szene vor, Musk möge doch die Namen der Firmen nennen, die da jetzt nicht mehr werben. Dann könnte man sie öffentlich an den Pranger stellen und dann könnte man die schämen und so. Und dann antwortet Musk dem und sagt, this is exactly what's gonna happen, so nach dem Motto. Und du denkst dir so, really? Really? Das ist das, wie du diese Firma jetzt führen willst? Also da, ich nehme an, nach dem Tweet sind dann noch mehr Advertiser schreiend davon gerannt. und insofern macht das Ding jetzt noch mehr Verluste als vorher. Klar, jetzt hat es nicht mehr so viel Headcount, aber
was ist Headcount?
Ja. Naja, Leute, die bezahlt
werden. Ach so, ja, okay.
Ja, aber,
ich glaub, der Stefan ist wieder da, oder?
Stefan,
bist du wieder da?
Das klingt ja, so, ja.
Ich höre doch das Atmen.
Das hört man sofort.
Ja.
Ich atme doch überhaupt nicht ins Mikrofon.
Schnaufi.
Ich glaub, ihr habt das Babyphone gehört.
Nee, wir hören nicht schnaufen.
Ja, ne, und also was du sonst noch merken könntest, ist halt die Unzuverlässigkeit der Seite, gell? Also wenn jetzt irgendwie öfter mal deine Timeline vielleicht ein bisschen länger braucht zum Laden oder sonst irgendwie komische Fehlermeldungen sich häufen oder du dich mal nicht einloggen kannst oder so, das wären so die ersten Anzeichen, die du merken könntest. Gerade vor allen Dingen jetzt, wo der World Cup angefangen hat. Und gut, den guckt jetzt irgendwie kaum jemand, aber historisch waren solche Ereignisse wie World Cup oder Super Bowl oder so, immer die Momente gewesen, wo so eine Infrastruktur unter enorme Last kommt und besonders viel Babysitting von den Engineers braucht, weil die dann halt händisch reagieren müssen irgendwo gucken, wo knirscht es hier gerade, wo brauchen wir vielleicht mehr Server-Power, müssen nochmal einen dazu konfigurieren oder irgendwas. Und das skaliert vielleicht zum Teil automatisch, aber es war wohl so, dass da auch viel händisches Eingreifen nötig war, um das alles am Laufen zu halten, speziell unter solchen Sonderlastsituationen. Und jetzt.
Ja, wenn da keiner weiß, wie es geht. Also, das kann schon kritisch werden, ganz schnell.
Und deshalb ist die Frage, wo rennen sie jetzt alle hin, ne? Und deshalb ist Mastodon im Moment so massiv im Gespräch.
Was ist denn Mastodon? Ist das gleiche in grün oder?
Von der Benutzung her ja, von dem Konzept dahinter nein. Und das ist das, was es so kompliziert macht. Mastodon ist mal wieder so eine Nerdgeburt, die es wie immer bei solchen Nerdgeburten schwierig macht, es dem Otto-Normalverbraucher zu vermitteln.
Ja, ich habe mich ja gestern oder vorgestern da angemeldet. Mhm. Das ist schon irgendwie anstrengend. So, ja, du musst jetzt einen Server aussuchen. Ist mir egal.
Ja, genau.
So, such dir halt einen aus, der zu dir passt. Es ist mir egal. Ja, nimm einen, der vielleicht zu deinen, es ist mir, nimm doch einen, wo viele, es ist mir eh. Da war ich schon kurz davor, mich
was,
wieder
anzufangen. Was heißt denn das, einen Server aussuchen?
Na, bei das Twitter Konzept warst du ja immer bei Twitter.
Und ja,
genau.
Bei Mastodon bist du halt dein Name at dem Mastodon-Server, wo du bist. Und dann könnte es theoretisch
Instanz
deinen Namen noch at der anderen Mastodon-Server geben.
Also das ist praktisch so ein, für was man sich so interessiert oder was? Oder also da gibt es einen Star Trek-Server oder sowas.
Genau, die Idee dahinter ist, das Ding ist Open Source. Es gibt keine Firma, die dahinter steht in dem Sinne. Es gibt ein Team von Entwicklern, die werden durch Patreon-Spenden unterstützt und entwickeln diese Software in Open Source. Und du kannst dir diese Software runterladen und kannst sie dir auf deinen Server installieren. Also ich könnte jetzt hingehen und könnte jetzt sagen, ich mache jetzt sneakpot.social und das ist dann eine Mastodon-Instanz und da können dann Leute sich einen Account anlegen. Ob man das tun will oder nicht, steht nochmal vor einem ganzen Berg von Rechtsfragen, die schwierig zu beantworten sind und das Ergebnis ist vermutlich nein, aber mal unabhängig davon, so rein technisch gesehen, ist die Idee, dass Leute sich selbst in so kleinen Communities diese Server hosten, diese sogenannten Instanzen, und diese Instanzen wiederum können sich dann mit den allen anderen Instanzen da draußen auf der Welt zusammenschalten, federieren. Ja, deshalb wird das Ganze, dieses Universum aus Instanzen, was da entsteht, wird dann auch Fediverse, also von Föderation von Mastodon-Servern. Und es ist sogar noch mehr als Mastodon. Es gibt andere Systeme, die das gleiche Protokoll sprechen. Das Protokoll, was da drunter liegt, heißt ActivityPub. Und zum Beispiel Plemora oder sowas wäre eine andere Software, die auch ActivityPub spricht, die man auch benutzen kann. Und wo du den Unterschied fast nicht merken würdest, ob da jetzt ein Plemora-User mit einem Mastodon-User redet, das würden die am Ende nicht merken. Die sind auf unterschiedlichen Instanzen, auf völlig unterschiedlicher Software. Deren UI sieht anders aus, aber schlussendlich der eine schreibt so einen Status und der andere sieht den in seiner Timeline. Also das würden die gar nicht groß mitkriegen, dass sie da jetzt über die Grenzen von solchem Code hinweggesprungen sind. Das ist die Idee dahinter. Und das funktioniert soweit auch, aber natürlich, wie Stefan das geschildert hat, das ist der großen Masse nicht zu vermitteln. Die große Masse wird nicht hingehen und wird sagen, ich installiere mir mal so einen Server, weil meine Hardware, meine Domain, mein Server, mein alles, und dann kann mir kein Elon Musk hier mein Dings abschalten, sondern die große Masse rennt halt zu irgendeinem der Riesenserver, der erste, den sie bei Google finden, und das ist in dem Fall wahrscheinlich dann Mastodon.social, weil das ist der größte, und macht sich da einen Account und dann funktioniert das auch erstmal. Das Problem ist dann halt nur verschoben. Also dann hat Mastodon.social die Content-Moderation am Hacken und muss sich irgendwie darüber Gedanken machen, wie es mit diesem massiven Flut an neuen Usern umgeht. Und wie, wenn die dann anfangen, Hate Speech zu verbreiten, wer das dann lesen und moderieren und sich fragen soll, ob das in der Jurisdiktion von demjenigen, der das da gerade gepostet hat, noch legal war, aber in der Jurisdiktion von dem, der es liest, vielleicht nicht legal ist und keine Ahnung, und wie gehen wir damit um und ach, alles scheiße. Ich habe meinen Account, habe ich jetzt nochmal nachgeguckt, 2020, ziemlich genau zum Anfang der Pandemie, habe ich meinen Mastodon-Account gemacht auf chaos.social. Und da bin ich seitdem und habe irgendwie am Anfang erstmal nur so einen Cross-Poster laufen gehabt, der alle Twitter-Posts darüber gekübelt hat. Den habe ich jetzt ausgeschaltet, beziehungsweise nicht, ich habe ihn umkonfiguriert, der haut jetzt nicht mehr so viel darüber, nur noch Teile davon. Und ja, seit neuestem versuche ich das so ein bisschen mehr zu verwenden und es kommen auch immer mehr Leute. Also es gibt dann auch so Tools, wo du irgendwie deinen Twitter-Account und deinen Mastodon-Account in so ein Tool reingibst und der sucht dann quasi deine Twitter-Leute, denen du da folgst, durch und schaut, ob er bei denen finden kann, ob die in ihrem Twitter-Profil angegeben haben, wie ihre Mastodon-Adresse ist, und wenn er das finden kann, dann exportiert er dir eine Liste, dass du denen dann da wieder folgen kannst. Und das hat dazu geführt, dass ich relativ schnell jetzt irgendwie 3, 4, 5 Handvoll Follower aufgebaut habe. Und so die üblichen Leute, von denen man viel liest, die sind jetzt irgendwie auch schon alle da. Also es ist, ähm, es, es tut sich was auf Mastodon. Ob das Ding jetzt der neue Scheiß wird für die große breite Masse, wo dann auch ein Kanye West seinen Unfug zu Protokoll gibt und wo ich Taylor Swift folgen kann, das wage ich sehr zu bezweifeln. Aber so eine kleine kuschelige Bubble von zum Beispiel so Podcast-Nerds aus Deutschland, so Podlove-Menschen, Sendegate-Menschen, die findest du da durchaus. Also da sind so die üblichen 30 Pappnasen, denen man da so folgen will. Und
die Sendegate dann, bestreiten, gell?
Ja, so, die sind alle da und dann, wenn du da in die Timeline reinguckst, dann sind da sehr diese kuscheligen Diskussionen, die dann auf Twitter auch immer so waren in dieser Bubble. Und wenn du nur diesen Teilaspekt betrachtest, dann fühlt sich's schon recht lebendig an. Und bestimmt gibt's viele kleine solche Bubbles, die sich schon recht lebendig anfühlen, aber natürlich kann ich da jetzt nicht Christian Lindner folgen. Warum man das tun sollte, steht auf anderen Blatt, aber ich kann's halt nicht, der ist da nicht, ja. Und
vielleicht aber jetzt meinst du nicht, dass die da auch alle kommen, über kurz oder lang? Eher über kurz als über lang? Weil die kriegen ja auch das mit, dass das jetzt der heiße Scheiß ist, oder?
Ich nehme nicht blöd. Wenn das Dumpsterfire Twitter so weitergeht. Manche davon sind
nicht blöd.
Ja. Ich sag mal, wenn Elon Musk weiter Twitter abfackelt, so gut er kann, und Mastodon seine Wachstumsschmerzen einigermaßen in den Griff kriegt, dann könnte das schon theoretisch so sein, aber genauso gut kann es halt sein, dass die große lethargische Masse an 250 Millionen, 250 Millionen Twitter-User oder was so die aktive Userbase ist, dass die es halt nicht mitkriegt oder der es zu egal ist und es dann doch irgendwie durchgewurschtelt wird und noch weiterläuft und dann bleiben die Leute halt. Die Promis mit Reichweitenbedürfnis bleiben halt da, wo die Reichweite einfacher zu generieren ist, gell? So eine kuschelige Bubble, in der ich irgendwie 150 Follower sehr aktiv haben kann oder die große Twitter-Keule, wo mir 64.000 Leute folgen und dann ich mit einem Tweet viel mehr erreichen kann, auch wenn es da nicht so kuschelig ist. Das, ja, am Ende kommt halt drauf an, ja. Wenn du Platten verkaufen willst oder politisch was reißen willst, dann sind dir die 150 egal, auch wenn sie sehr aktiv sind.
Ja. Ja, nee, wenn ich da Christian Lindner nicht folgen kann, dann hat das, glaube ich, keinen Sinn für mich.
Habe ich es doch gewusst.
Und Taylor Swift natürlich.
Taylor Swift, ja.
Taylor Swift hat ja jetzt irgendwie Ticketmaster kaputt gemacht, habt ihr das mitbekommen?
Was ist denn Ticketmaster?
Naja, das ist
das wo man Tickets kauft, oder was?
Ja, das amerikanische Eventim, wenn du so willst.
Naja, okay. Und wie hat sie das kaputt gemacht?
Sie hat gesagt, dass sie jetzt mal wieder auf Tour geht und dann war es kaputt.
Ach so, okay.
Ach, ja. apropos Ticketmaster, da kann ich ja noch schnell eine Kapitelmarke reinschlitzen. Christoph, wie war es bei Let's Dance?
Oha, stimmt, ich war ja bei Let's Dance. Sind wir jetzt durch mit Twitter oder ist Twitter jetzt durch?
Habe ich jetzt entschieden.
Twitter ist durch.
Twitter ist kaputt.
Ja, ich war bei Let's Dance.
Wenn es nicht passt, schreibt uns auf Twitter. @sneakpod.
Kriegt noch keiner mit. Wir sind da nicht mehr.
Doch, oder?
Ja, schon. Ja, ich war in der Festhalle in Frankfurt bei der Tournee. Let's Dance ist ja nicht nur diese Show, die im Fernsehen übertragen wird, sondern die gehen dann danach immer noch auf Tournee durch alle möglichen Städte. Und das habe ich mir die Woche in Frankfurt angeschaut, in der Festhalle.
Und da sind dann alle dabei, auch die in der ersten Runde rausfliegen?
Nee.
Also Fußgänger so komplett?
Nee, die Fußgänger sind überhaupt nicht dabei. Es sind sechs Promis gewesen, also sechs Paare. Und das Skurrile ist, dass die dann an diesem Abend ein bisschen so eine Show nachspielen. Das ist total strange. Also im Endeffekt ist das, wie soll man sagen, ja, es ist eigentlich genauso wie so eine Show, wo aber halt nur sechs Paare gegeneinander antreten. Jeder tanzt zwei Tänze. Halt, es waren so die Besten, die sie eben in ihren in der Staffel hatten. Und,
das heißt, du hast nochmal Casellis Tango gesehen.
Genau. Und sein Freestyle. Sehr, sehr geil, ja. Und am Ende gewinnt René Caselli. Das ist halt, was vor allem seltsam war, also eine Sache, die schön war, war, es ist mehr, es sind mehr Showtänze von den eigentlichen Stars, also von den Tänzern, ohne die Prominenten. Weil, ich meine, das ist ja für jemanden, der Let's Dance regelmäßig schaut, sind halt irgendwann die Profi-Tänzer sind die eigentlichen Stars, gell? Und die Prominenten, die werden halt jedes Jahr ausgetauscht, sind immer andere. Manchmal sind es halt so Leute wie René Caselli, die halt völlig rausstechen, auch tänzerisch eben. Aber das ist ja die Ausnahme und in der Regel, also als Let's Dance-Fan schaut man das in erster Linie wegen der Profi-Tänzer. Aber, und das ist natürlich schön jetzt gewesen, dass davon eben ein bisschen mehr war. Hätte ich mir aber noch mehr gewünscht. Was total strange
haben die, ist. Haben die Profis dann ihre Partner dabei, also mit denen sie normal tanzen, oder tanzen die dann irgendwie?
Das sind hauptsächlich Formationstänze gewesen. Also wild durchmischt, wildes Getümmel, aber zum Teil auch richtig Formationen, so in, so wie ihr das gemacht habt. So.
Okay, cool.
Vielleicht nicht so gut wie ihr, aber also auch mit diesen, naja, klar, es sind ja keine Formationstänzer, gell? So mit solchen, diesen hier Diamant und
Rechteck, genau.
Und so, genau.
Ja, was. Bildentwicklung.
Genau, also da musste ich an dich denken. Da habe ich gedacht, okay, da hätte der Stefan, hier die Linie hätte vielleicht noch ein bisschen gerade sein können und so. Aber das war schon.
Man kann cool, ja nicht weggucken, also, wenn man das mal gemacht hat. Das ist ganz schlimm. Genau. Ja,
und aber das war cool, also die zu sehen eben auch und das, ja, auch zu sehen, wie die eben nicht im Fernsehen aussehen, sondern wie sie halt in Natura aussehen und so. Das war schon cool. Aber was total strange war, diese Promis zeigen halt ihre besten Tänze nochmal und werden dann halt von der Jury bewertet, also von Mozzi, Lambi und Roche.
Ah, die sind auch mit dabei.
Ja, das ist total bescheuert. Und dadurch geht halt auch ein Haufen Zeit verloren. Die ganze Show hat ewig lang gedauert. Wir waren abends um 2 zu Hause. Also das war völlig bescheuert. Die haben dann auch so ein Pult aufgebaut eben und bewerten dann eben so als würde es um irgendwas gehen. Dabei ist es halt totaler Quatsch. Wir wissen genau, am Ende, das haben sie sogar so der Hartwig, der ja auch moderiert hier, gell? Moderiert das auch so durch. Hat gesagt, ja, wir haben jetzt 17 Shows bisher getanzt. In 15 hat René Caselli gewonnen und in 2 die Janine Ullmann, aber das lag daran, dass sie einmal in Bremen war, wo ihr Partner, also ihr Profi-Partner herkommt, und das andere Mal hatte sie Geburtstag. Das waren die 2 Tage, wo sie gewonnen hat. Und bei allen anderen hat eben immer René gewonnen, weil er auch um Welten besser ist. Also meine Frau hat auch zu mir gesagt, so, dass man es jetzt noch stärker merkt, dass also die Unterschiede zwischen ihm und, also im Können und allen anderen. Bei allen anderen hat man so das Gefühl, ja, die können das schon noch halbwegs, was sie in der Show gemacht haben, aber die sind nicht mehr voll im Saft und René Caselli ist eher besser geworden. Also das ist einfach krass, was der tanzt. Und die Jury gibt halt ihre Punkte ab, was völlig grotesk ist, weil sie halt völlig überwertet, ja, also gerade ist sogar eine Pause in der Mitte und in der zweiten Hälfte geben die dann fast immer 10 Punkte bei allen, ja, was halt total öde ist. Also, was soll denn das? Es ist wirklich, bringt gar nichts. Und am Ende stimmt halt das Publikum ab mit so einer App, gell? Oder mit so einem QR-Code, wo sie halt eine Stimme abgeben können. Das heißt, es ist völlig egal, was die Jury sagt. Hat keinen Einfluss aufs Ergebnis. Und es ist ja sowieso alles egal, weil René Caselli hat ja gewonnen und er gewinnt halt auch jede Show wieder, oder jede Tourneeshow. Also das war seltsam. Es war halt so, ja, so Fanservice, gell? Ich hatte eigentlich erwartet, dass es noch mehr Tanz ist und weniger Klimbim drumrum. Aber es ist ziemlich viel Klimbim, muss man auch sagen. Also es ist so ein bisschen wie so ein Live-Action-Roleplay. Man spielt halt so eine Show nach.
Das klingt absolut schrecklich.
Ja, ja.
Es klingt wie Wrestling.
Es ist total cringe. Man kann es nicht anders sagen. Also es ist auch schön, weil man eben die Tanzen sieht. Man sieht die Tänze, wie gesagt, die beiden Caselli-Tänze, die wirklich fantastisch sind. Und diese Show-Tänze, es ist toll. Aber insgesamt ist das Ganze sehr cringe und auch eben unterstützt durchs Publikum, weil das Publikum ist halt schon auch, das sind nicht meine Leute, also das ist ziemlich schlimm.
Okay, aber dann hätte man das doch auch runterdampfen können, dann hätte, also natürlich, wenn die mit 6 Leuten 2 Stunden Show füllen wollen, da muss man echt lange und viel tanzen, Aber
oder halt, genau, oder halt viel Klimbim drumrum machen, ne?
Ja, aber wenn du sagst, du bist um zwei zu Hause, da haben die halt eine riesenlange Show draus gemacht.
Es war ewig lang.
Ja, also das hätte man ja auch eindampfen können.
Ja, wir mussten aber noch laden danach. Also es muss ich gestehen, wir haben danach auch noch einen Abstecher haben in der Gutleutstraße geladen und sind dann auf die Kaiserstraße gegangen und haben da noch was getrunken und so. Ich weiß nicht, wann wir da raus sind, vielleicht um, keine Ahnung, um 12:30 oder so, 12, 13:30, irgendwie so.
Wann ist es losgegangen?
Um 8. Es ging echt lang.
Ja, aber.
Es war irre lang.
Naja, gut.
Ja, und bis man dann da raus ist, dauert ja auch, also ich weiß nicht genau, wie lang es wirklich gedauert hat, aber es war irre lang. Und es war auch, ich fand, es war zum Teil schon auch öde, aber ich verstehe schon, warum sie das machen, weil das wollen die Leute halt auch sehen. Die wollen halt, dass Roche in seinem gebrochenen Deutsch eben sagt, wie hot die Chicas sind und keine Ahnung, und dass der Lambi halt immer irgendwelche zotigen Quatsch von sich gibt und so. Ich weiß nicht so ganz warum, weil man sieht das ja eh immer in der Übertragung. Warum braucht man das hier dann auch? Keine Ahnung. Und vor allem, warum braucht man es in der Länge?
Das ist wahrscheinlich angenehmer, mal zu der echten Show zu gehen, zur Aufzeichnung oder so.
Weiß ich nicht. Ich befürchte, die ist noch.
Aber da bist du halt mehr dran, oder?
Ja, kann sein.
Wie weit saßt ihr weg? So, weiß ich nicht, Festhalle, zweiter Rang, da bist du ja, also.
Nee, wir waren auf dem ersten Rang. Wir hatten ziemlich gute Plätze, aber man ist nicht super nah dran. Also, das ist. Festhalle ist ja schon groß.
Ja.
Also, das ist.
So eine Riesenfläche betanzen die doch gar nicht, oder?
Nö. Das, ich kann euch ja mal ein Bild schicken. Also es ist, ja, man ist da schon ein Stück weit weg. Also man kann die schon sehen, man erkennt auch, wer ist. Aber ja, ist jetzt nicht super nah.
Ich habe auf Instagram von einer ehemaligen Arbeitskollegin, die war auch dort. Und irgendwie muss einer der Tänzer, und ich keine Ahnung, wer das war, so ein jüngerer Herr, vielleicht war das dieser Typ, vielleicht, ja, weiß nicht, irgendwie in so zu engen Klamotten, die wurden dann vorgestellt und dann standen die irgendwie im Publikum, so irgendwo weit weg von der Bühne, und dann wurden die anmoderiert und dann ging das Spotlight auf diese Person dann drauf, die dann irgendwo im Publikum stand und dann erst dahin gelaufen ist. Und das war wohl irgendwie ganz bei ihr in der Nähe, so dass so zwei Personen, drei Personen hinter ihr stand der und diese ganze Ecke dort, wo er wartete, bis das Spotlight auf ihn draufgeknallt ist, war komplett aus dem Häuschen in diesem Moment, während dass er da jetzt bei ihnen in der Ecke steht. Und ich habe mir diese Instagram-Stories angeschaut und war kurz völlig verstört, was da vor sich geht, bis ich überhaupt kapiert habe, was ich da für eine Veranstaltung sehe. Und dann dachte ich mir so, ach ja, da ist der Christoph auch interessant.
Ja, genau. Also ich habe euch jetzt gerade mal ein Bild geschickt, wie weit man da etwa weg ist.
Ja, okay.
Ist schon ein Stück weit. Das zweite ist so ein bisschen reingezoomt.
Hey, da steht mittendrin was auf der Fläche?
Ja, das war...
Lustig.
Warte mal.
Ein Stern?
Ja, das ist aber nur ganz am Anfang gewesen.
Genau, ach so.
Ein Stern. Okay. Das war, da habe ich auch gedacht, so, hä, was soll der Quatsch? Aber das war nur ganz am Anfang. Da haben sie dann so ein bisschen drauf rumgeturnt und so. Ja, das wurde dann weggenommen.
Mit Feuer und allem. Nun ja, würdest du jetzt abschließend gesagt nochmal hingehen oder
nee,
war es das jetzt nach einem Mal dann
noch? Habe ich jetzt einmal gesehen, das reicht. Also das ist schon eine Freakshow, das kann man nicht anders sagen. Also.
Okay.
Vielleicht doch nochmal, wenn es dich interessiert, zu einem richtigen Tanzturnier. Da kennst du zwar die Leute nicht, aber es...
Ja, Jenny mit tanzt schon.
Also, ich weiß nicht, wie schnell das sein wird, dass sie da mal wieder mitmacht.
Das war sehr schön.
Die war mal da, als sie getanzt hat.
Ja, ja, das war sehr schön. Hat sie sehr schön getanzt. Ja, ich muss sagen, also mit euch auf Tanzturnier zu gehen, damals in Ludwigsburg und noch irgendwo war ich mal, ich weiß gar nicht mehr, das war schon spaßiger. Also da war schon mehr los. Weil es ist halt, also diese Show hier, das ist halt fake bis zum geht nicht mehr. Gell? Also ja, die tanzen
wie Wrestling, richtig. Wie der Bob gesagt hat.
Ja, ja, genau, die tanzen halt schon richtig und die geben sich auch alle Mühe und so.
und die können das auch gut, aber alles außenrum ist halt kompletter Fake. Also bisschen komisch. Ja. Aber gut, jetzt habe ich das mal erlebt. Auch schön.
Let's Dance.
Ja.
Tja. Okay. Fake as fuck.
Was?
Nichts.
Oh Mann, jetzt sind wir wieder explicit. Danke.
Ich weiß nicht, wie du die Überleitung dahin machen möchtest, aber der Christoph redet jetzt über Daniel Labelle. Fake as fuck?
Echt? Ja, dann rede ich mal über Daniel Labelle. Ich wollte mal zwei TikTok-Kanäle empfehlen. Ich bin ja jetzt hier ein großer TikTok-Konsument. Nee, bin ich überhaupt
nicht. Man kann bei TikTok suchen?
Oh, ich sehe es gerade. Ich glaube, den kenne ich.
Ja, bestimmt.
Ist das der Typ, der sich immer total beeilt bei allem so?
Nicht nur, genau. Der wird, kriegst du auch bei Facebook oder bei Insta, kriegst du den auch reingespült. Das ist so, ich glaube, der ist ziemlich groß. Ja. Oh ja, 28 Millionen Follower. Ja, er ist ziemlich groß. Der macht immer solche Themen, also so irgendwas, irgendwie, wie wäre es, wenn man alles immer besonders aggressiv machen würde? Oder wenn man alles, ja, wenn man sich besonders beeilt oder wenn man nicht laufen würde, sondern schweben würde oder wenn man die ganze Zeit auf einem Tyrannosaurus Rex reiten würde. Und das.
If we rode dinosaurs to work, das, da habe ich so gelacht. Da habe ich so gelacht bei dem Video. Und
das bei dem wirklich, also bei sehr vielen seiner Videos lache ich mich einfach kaputt, weil der Typ mit
ich habe so wirklich bei diesem Video überlegt, wo ich dieses Dinosaurier-Ding bestellen könnte. Ich will es haben. Das ist so gut.
Das musste ich dem Lutzes erklären, dass das auch er ist, dass es das seine Beine sind. Nee, wirklich?
Das Ding sieht aber auch so gut aus und wie er den spielt, ja, dass der ihm immer hin und wieder so durchgeht. Das ist so großartig.
Fantastisch. Ja, und auch sonst, also ich glaube, ich bin auf ihn aufmerksam geworden, irgendwie wie verschiedene Schauspieler joggen, hat er so dargestellt. Und da joggt er dann halt, wie Tom Cruise joggen würde und wie Johnny Depp joggen würde und weiß der Teufel wer noch. Und schon das war sehr lustig, aber die anderen sind noch lustiger. Also wenn er so, ja, es gibt so wiederkehrende immer, also so irgendwie, der Boden ist Lava, macht er ziemlich häufig. Oder wie es wäre, wenn Menschen laggen würden, also if people lagged, also das, ja, brauche ich euch nicht erklären, gell? So aus Computerspielen, wenn man plötzlich woanders ist. Und ja, es ist einfach, ja, und er ist halt auch einfach ein guter Typ. Also der bewegt sich sehr, sehr gut. Und hat einen sehr coolen, lakonischen Gesichtsausdruck. Also, ja, liebe ich sehr. Aber bin ich natürlich jetzt auch nicht der Einzige. Ist jetzt nicht ein Underground-Tipp mit 28M heißt Millionen, oder? Oder
ja.
Schon?
Ja, ja.
Das ist schon krass. Okay, also das ist ein richtig, richtig großer Fisch. Okay, das ist der eine. Meine Empfehlung, jetzt kannst du, Stefan, glaube ich, gleich die nächste Kapitelmarke drücken. Du hast, glaube ich, eine extra Kapitelmarke dafür.
Ich drücke wie wild. Ich drücke alles, was ich kann. Super. Ich finde es ein bisschen lustig. Ich habe jetzt da leider auch angefangen reinzugucken auf Instagram und ja. Geh du mal über das andere. Ich gucke hier noch ein bisschen rein. Sag mir Bescheid, wenn es weitergeht.
Jetzt kommt eine Tänzerin, Smack McCraner heißt die. Und die spült es einem auch überall rein. Ich sehe jetzt gerade, die hat bei TikTok nur 5000 Follower. Also die ist ganz klein offensichtlich oder sie ist vielleicht groß auf irgendeinem anderen Kanal, weiß ich nicht. Die heißt bei TikTok Hydraulic Press Girl und das ist eine Tänzerin, die, da ist der Bildschirm immer so zweigeteilt und auf der einen Seite siehst du, wie irgendetwas von einer hydraulischen Presse zerdrückt wird und auf der linken Seite...
Anderes Konzept.
Genau, auf der linken Seite ist sie, die dann meistens so gekleidet ist, wie das, was da gerade zerdrückt wird. Und genau das, was rechts passiert, tänzerisch darstellt. Also da wird dann zum Beispiel eine Avocado zerdrückt oder ein Ferrero Rocher oder eine Gummiente oder ein Rubik's Cube oder also zum Teil so ganz spröde Sachen, die dann irgendwie zerplatzen oder so, wo dann sie zum Teil irgendwelche Tücher aus ihrem aus ihrer Kleidung noch fortwirft oder so, oder Sachen, die irgendwie elastisch sind, die sich nur verbiegen und sie verbiegt sich dann auf die gleiche Weise. Also es ist auch köstlich, kann man ewig schauen. Hydraulic Press Girl. Also schaut euch das an, das ist super.
Okay. Ja. Für nur 5000 Follower, das ist jetzt dann so der Underground-Tipp, ja?
Das ist erstaunlich, gell? Also ich hab die Vermutung, dass die vielleicht auf irgendeinem anderen Kanal groß ist. Vielleicht ist die eigentlich von Instagram oder so. Da blicke ich ja nicht durch, weil das ist ja dann immer überall, gell? Die tauchen ja dann immer überall auf durch dieses Cross-Posting. Naja, keine Ahnung. Ja. Also vielleicht ist sie Underground, vielleicht
schön,
ist es auch wieder ein alter Hut.
Dass sie in all diesen Videos ist immer das gleiche Konzept: rechts die Presse, links die Tänzerin. Und dass sie in ihrem Anrisstext oben schreibt, I'm the one on the left. So. Ja, okay. Ja.
Offensichtlich, ja. Ja.
Okay, ja, TikTok. Also wer mit Christoph TikToken will, hast du auch schon mal ein TikTok-Video gemacht?
Nee, ich blick da überhaupt nicht durch. Ich weiß, dass das eigentlich so gedacht ist, dass man dann Videos so weiter bearbeitet und so, aber ich bin da... Da bin ich abgehängt.
Du könntest ja auch einfach die Presse nehmen und nebenan auch tanzen. Weißt du? So.
Ich verstehe dieses TikTok-Konzept gar nicht genug. Das ist, ich bin ja zu alt, glaube ich.
Ich weiß nicht, jetzt haue ich wahrscheinlich einen raus, der wirklich komplett
alt.
Jeder kennt. Genau, alt. Aber Celeste Barber kennt ihr, oder?
Auf Instagram. Klar. Ja, logisch.
Okay. Ja, wobei, die ist kleiner, die hat nur 9,3 Millionen Follower. Aber die feiere ich ja auch jedes Mal.
Ja, die ist ihre, groß.
Denkst dann müssen wir die jetzt auch noch empfehlen. Also Celeste Barber macht, die nimmt sich Instagram. Videos von
Influencern.
Von Influencerinnen oder meistens eher sogar so Model-Sternchen.
Ja.
Und die machen ja dann in ihren Videos auch wirklich immer irgendeinen völlig absurden Scheiß. Komisch
genau, und oft,
tanzen
oft
oder
so. Fällt es einem nicht so auf, dass es so absurd ist, weil sie halt irgendwie dekorativ sind. Und
meistens sind sie wahnsinnig schön und machen halt irgendwas Laszives und räkeln sich auf irgendwas in auf
wunderschönen, was aber objektiv mit einem Schritt zurück betrachtet schon absurd ist, ja.
Genau, und den einen Schritt nimmt Celeste Barber dann zum Anlass, gleich 100 Meter zurückzugehen und das mal mit der ganz großen Linse und dann halt mit dem völlig normalen Körper einer mit 40er Frau einfach mal nachzumachen und es nicht ganz so ernst zu nehmen, was sie da tut.
Ja gut, und zum Teil macht sie sich aber schon auch absichtlich hässlich, gell? Weil sie ist ja eigentlich gar nicht sehr hässlich, also sie ist ja eigentlich überhaupt nicht hässlich, sie hat ja auch überhaupt keinen hässlichen Körper und so, aber sie macht sich halt schon extra hässlich oft. Also
sie macht sich dann, sie macht dann im Zweifel, was bei der einen halt Dessous sind, die so verschwindend ein Hauch von gar nichts sind am Körper von irgendeinem klapprigen Modelgestell. Und dann hat sie dann halt das absolute Gegenteil davon an, mit extrem zu viel Stoff, der an den falschen Stellen hochgezogen ist und so. Und die eine bespritzt sich halt mit irgendwie mit Champagner und bei ihr ist es dann halt irgendeine Flüssigkeit, die
Sprühsahne.
Die Sprühsahne, irgendwas, was so richtig obszön aussieht.
Ja, ja.
Und genau, und ja, es wird halt das Gleiche mit ähnlichen oder was Ähnliches mit ähnlichen Mitteln gemacht und es wird halt dabei so übertrieben, dass man teilweise wirklich auch vor dem Handy sitzt und denkt sich, ach du Scheiße, was hat sie jetzt wieder gemacht? Und es ist halt immer sehr lustig, wenn sie das tut. Also auch dieses vorletzte Video jetzt aktuell, da sind so zwei am Strand und haben so ein Glas Rotwein und essen und er ist so ein durchtrainierter Muskelboy. Und
ja, das ist mit den Möwen, oder?
Und genau, und sie füttert ihn dann und er reicht ihr den Wein und so weiter und dann, die liegen da am Strand und es ist alles mega romantisch und die nächste Szene, die beiden machen das nach, sie und ihr Mann, der immer nur Hot Husband heißt, so heißt auch, glaube ich.
Ja, der ist aber auch hot, oder? Ist
das super? Ja, der ist schon nicht wenig hot für sein Alter auch, ja. Und die essen halt irgendwie so McDonalds-Zeug und im Vordergrund streiten sich Möwen um das Essen. Schluss werden sie dann von den Möwen angegriffen und müssen die wegscheuchen und so. Herrlich. Ja, also Celeste Barber folgen, wer die noch nicht kennt.
Kann die nicht.
Echt nicht?
Ja, siehst du mal. Siehst du?
Ja, super.
Also es sind auch 20 Millionen Leute weniger als bei Christophs TikTok-Tipp. Insofern
ich kann die alle nicht.
Die Chance jetzt sogar größer bei Celeste, dass die jemand noch nicht kennt. Die ist aus Australien und auch sonst so sehr nett. Tritt auch auf Bühnen auf und erzählt Comedy-Quatsch.
Ja, ja, das ist so ein Stand-Up-Comedian, gell?
Ja, aber wird halt mittlerweile so als so eine Ikone für das Normalisieren von Frauenkörpern gefeiert und völlig zu Recht auch.
Ja.
Weil das ist, glaube ich, so ein bisschen die Botschaft hinter ihrem,
ja, total.
Hinter ihrer Comedy da an der Stelle, dass diese Spindeldürren-Model-Gestelle da nicht die Norm sind einfach und dass das nicht das Schönheitsideal sein sollte. Aber sich halt diese Art, das zu kommunizieren, auszusuchen, ist halt super clever und super gut und dabei halt einfach noch unfassbar lustig. Und ihr ist halt auch echt nichts zu peinlich mit ihrem Körper. Das ist wirklich großartig.
Fantastisch.
Ja.
Ich kann mich kaputt lachen. Ich habe hier gerade so eins, wo Gwyneth Paltrow so mit Schlamm eingeschmiert ist und alles pabelig daneben und ist so mit so getrocknetem Schlamm überschüttet. Sieht so bescheuert aus. Das ist herrlich. Ach, ja. Ist einfach gut. Oder auch diese ganzen Duschvideos, wo sie duschende Instagram-Girls nachahmt. Und dann eben immer irgendwie Wasser im Gesicht hat und sich verschluckt oder irgendwas. Ja, ist herrlich.
Ja.
Ja, Stefan, jetzt musst du noch was empfehlen.
Ich gucke da zu selten rein.
Ja, Bob, du hast genau das, was ich habe vorhin davon einen Screenshot gemacht, als du so erzählt hast, da gedacht, ah ja, den könnte ich gleich auch noch euch schicken. Genau das, ja, für diesen Underboobs. Fantastisch.
Ja.
Ja.
Gut, super. Ja, Stefan will jetzt nichts empfehlen, oder wie? Das ist ja...
Nee.
Also ich wollte jetzt auch mal alt rufen, kenne ich schon, aber das darf ich gar nicht. Schade.
Ich gucke da echt viel zu selten rein. Ja, seitdem ich die App gelöscht habe und das nur immer über den Browser aufrufen muss, habe ich den Vorteil, dass ich keine Werbung mehr sehe, aber ich gucke auch nicht so oft rein. Bleib auch nicht so hart drauf hängen. Das sehe ich ganz
gut. Ich glaube, das ist auch besser so, ja.
Ja. Ja, so, wir haben aber in der vergangenen Woche oder zu der Sendung in der vergangenen Woche einen Kommentar erhalten. Oh, Bob, hast du den auf?
Ja, habe ich.
Ach, sehr gut. Von unserem Hörer, und jetzt musst du weitermachen.
Das war der Hörer Steffelowski. Schreibt hier zu eurem letztwöchigen Thema Hafenrundfahrt. Als ich bei den Kapitelmarken der Folge 754 auf das Schlagwort Hafenrundfahrt entdeckte, also das, ich lese das jetzt so vor, wie es da steht, war mein Interesse sofort geweckt. Ich plane derzeit für Besuch von außerhalb ein kleines Programm, um meine Heimatstadt Hamburg im hellsten Glanze erstrahlen zu lassen. Da darf natürlich eine Tour auf der Elbe nicht fehlen. Aber was nehme ich? Die große oder die kleine Hafenrundfahrt? Euer Gespräch hat mich in meiner Planung leider gar nicht weitergebracht. Aber dafür habe ich wirklich Tränen gelacht. Danke dafür, dass euch das Thema so gar nicht am Arsch vorbeigegangen ist. Beste Grüße, Stefan.
Sehr gut. Da habe ich mich sehr gefreut, als ich das gelesen habe.
Ja, ich auch. Und dann habe ich habe das noch gelesen, bevor ich eure Sendung gehört hatte. Und dann dachte ich noch so, okay, ich glaube, ich weiß, in welche Richtung das geht. Worüber haben sie denn jetzt geredet?
Du kennst uns,
Habe ich im anderen Text der Sendung dann irgendwie oben noch gelesen, dass es um Krebsvorsorge geht. Und dann dachte ich mir so, okay, jetzt habe ich eins und eins beieinander und dann habe ich die Sendung gehört. Ja, lustig. Und dass der Stefan das nicht kannte, den Begriff, das fand ich, also war ich ja sehr erstaunt.
Also ich meine, ich habe ihn schon mal irgendwie gehört, aber ich war halt zu dem Zeitpunkt, als wir das aufgenommen haben, einfach komplett anders unterwegs. Und als der Christoph dann irgendwie die Andeutung machte, ich habe es im Schnitt dann, weil es ja direkt an der Kapitelmarke war, hatte ich das auch nochmal gehört. So, ja, hättest du drauf kommen können, aber ich war halt einfach schon abgebogen und habe vielleicht nicht richtig zugehört oder sonst irgendwas. Und ja, keine Chance.
Ja, aber Bob, dann erzähl du uns doch mal von deinen Erfahrungen mit der Hafenrundfahrt. Hast du Erfahrung?
Ich habe da durchaus Erfahrung. Deshalb fand ich es auch lustig, dass ich nicht, also doof, dass ich nicht dabei war. Ich ging ja davon aus,
als wir haben Movember, da können wir das Thema auch nochmal aufgreifen.
Hafenrundfahrt,
neue Runde.
Genau. Hier nochmal dabei sein, hier nochmal mitfahren, hier jetzt einsteigen, die große Runde, die kleine Runde. Genau, haben wir das auch erledigt. Ich habe ja tatsächlich Hafenrundfahrt, also die Hamburger Version mit dem
Schiff. Die haben der Stefan dich auch schon gemacht. Da hat der Stefan schon gefroren.
Die habe ich die haben wir auch gemacht. Dieses Jahr tatsächlich habe ich die gemacht.
Echt? Nee, wann haben wir die gemacht, Christoph?
Ach, vor 10 Jahren oder so? So ungefähr?
Nee, früher. Nee,
nicht ganz.
Früher? Ja, klar. Ich war 2010, ist ja auch egal. Ich war in Lyon und zwar davor, also irgendwie
echt?
7, 8 oder 9 oder sowas. Ja, ja.
Wow, okay. Vor 15 Jahren.
Krass. Die wird einem ja wirklich, mit diesen, Kirmes Schiffsschaukelbremsersprüchen verkauft. Wenn du da am Hafen bist, ich habe die dieses Jahr gemacht, um meinen Kindern den Hafen zu zeigen und ist schon sehr anstrengend, auch was der Typ da redet. Da redet der Gynäkologe, nee, nicht der Gynäkologe, wer ist der? Urologe. Tatsächlich
also weniger, je nachdem, bei wem du warst.
Ja, nee, ich war beim Urologen. Ich hatte
aber das wäre auch sehr irritierend, oder? So, jetzt nur hier einmal durch die rechte Backe und dann zieh mir noch einmal hier durch und jetzt tut's kurz weh.
Ich hatte eine ähnliche Story im Grunde wie du, Christoph. Ich hatte irgendwie so einen leicht undefinierten Unterleibsschmerz und bin
den,
damit...
Den hat man, sobald man den Termin hat, glaube ich, oder?
Ich hatte ja nicht
den Termin. Du bist ja noch Hypochonder, dann kommt es ja noch dazu.
Also. Genau, ich hatte ja nicht den Termin deshalb, sondern ich hatte einfach tatsächlich einen undefinierten Unterleibsschmerz und bin deshalb da hingegangen.
Ach so, okay. Gesagt, ich hatte erst den Termin und dann den Schmerz.
Nee, bei mir war das andersrum. Und bin dann dahin, gar nicht mit dem Ziel, das jetzt machen zu lassen, sondern gar nicht mit dem Ziel, diese Vorsorgeuntersuchung machen zu lassen, sondern mit dem Ziel zu sagen, das tut da irgendwie weh und ich kann das nicht so genau und können Sie mal. Und am Ende war das genau wie bei dir. Es war wahrscheinlich, irgendwas habe ich mir da eingebildet. Mir geht es offensichtlich blenden und da ist gar nichts. Und genau so war das auch, nachdem der das untersucht hatte und gesagt hat, da ist nichts. War der Schmerz dann auch einen halben Tag später sofort weg und das Thema Unterleibsschmerz war erledigt. Aber irgendwie muss ich mich da wohl hypochondrischweise in irgendwas reingesteigert haben und wenn man das dann mal hat, dann wird man das auch nicht mehr los.
Dann hat man sofort Krebs, genau.
Dann hat man sofort Krebs und muss sich ganz dringend untersuchen lassen. Mhm. Und das führte dann dazu, dass der dann irgendwie, und ich habe da vorher mir gar keine Gedanken drüber gemacht, dass das anstehen könnte. Dass diese Untersuchung eine Folge dessen, dass ich da jetzt hingehe. Ich ging davon aus, ich beschreibe dem das und der, was weiß ich,
Hand auflegen.
Aber irgendwas anderes, da haben sie, nee, du kannst wohl auch zum Beispiel die Prostata mit einem Ultraschall vom Damm aus angucken. Also von,
echt?
Was ist das, Ultraschallgerät hinterm Hodensack quasi an den Damm dran. Und dann kannst du von da auch reingucken, da siehst du allerdings nicht alles. Und das ist bei mir schon mal irgendwann vor Jahren, aus Gründen, die mir gerade nicht mehr einfallen, mal gemacht worden. Und ich war irgendwie so im Gedanken, dann machen die da Ultraschall, dann wird er das dann wissen und dann keine Ahnung. So, ich habe da nicht weiter drüber nachgedacht, was da noch kommen könnte. Und das hat er dann auch erst wieder gemacht. Er hat dann Ultraschall von den Hoden gemacht und von der Prostata von außen und hat dann gemeint,
von Nieren, das sieht
völlig harmlos aus. Hm? Von den Nieren auch, genau.
Nieren auch, ja.
Ja, Nieren auch, genau. Und dann hat er gemeint, naja, dann gucken wir jetzt nochmal rein. Also so, ja. Und legen Sie mal auf die Seite. Und, bitte? Ja, ist es
im Endeffekt. Beugen Sie sich mal nach vorne, hat er bei mir gesagt. Nicht mal legen Sie hin. Ja, ich so, legen wir uns nicht hin dafür? Naja, wenn Sie wollen.
Ich lag schon, das war das Gute. Und tatsächlich muss ich sagen, also bei mir war die Experience komplett anders als bei dir. Also ich muss da jetzt mal eine Lanze brechen für okay. meinen Urologen oder wie auch immer.
Ja, für dich.
Vielleicht halt. Hat er mich damit auch überrumpelt. Ich hatte nicht so viel Zeit, drüber nachzugrübeln. Er hat dann gesagt, drehen Sie sich mal nach links auf die Seite, entspannen Sie sich.
Ja, aber der hat dir schon gesagt, was kommt, oder?
Er hat mir gesagt, was kommt. Oder mir war klar, was kommt. Ich habe nicht groß nachfragen müssen.
Ja, aber das ist ja invasiv. Das kann er, der kann ja nicht einfach überraschen.
Ja, hat er ja auch gesagt. Ich meine, hat er ja auch gesagt. Aber ich hatte halt keine Zeit, mich groß mit dem Gedanken zu verkrampfen in irgendwie in, Dings. Das heißt, ich habe dann gemacht, was er gesagt hat. Ich habe mich auf die linke Seite gelegt und habe versucht, möglichst locker zu lassen. Und dann war die Sache innerhalb von einer Minute vorbei. Und dann hat er gemeint,
wenn überhaupt, ja.
Ja, wenn also, überhaupt, genau. Und dann hat er halt
also die kleine Hafenrundfahrt, gell?
Das war die kleine. Und dann hat er beschlossen, dass wir das jetzt doch noch mit dem Ultraschall, dann machen wir es jetzt gleich richtig. Und dann hat er das Ultraschall-Ding da auch noch geholt und hat das auch noch gemacht. Und das war dann die große. Und wenn du locker lässt, das ist vollkommen harmlos. Es ist vollkommen harmlos.
Ja, aber wie lässt du locker? Mir ist es nicht klar, wie man das macht. Also es ist mir... Ich weiß nicht, wie ich da locker mache. Das ist irgendwas im Kopf.
Kann ich natürlich nicht. Ja, im Kopf, genau.
Also er hat dann sogar so einen Trick mir gezeigt, dass ich die Hände, die musste ich so praktisch so mit meinen Händen aneinander ziehen. Also die Hände verschränken sich so und sollten aneinander ziehen. Also ja,
das ist doch schon wieder Muskelanspannung, ist doch falsch. Also
ja, aber dann hat man die Muskelanspannung in den Händen und entspannt dadurch das vielleicht so ein bisschen wie wenn man drückt oder ich keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber auch das hat bei mir nicht viel geholfen. Also es war
ich habe einfach versucht, alle Muskeln, die irgendwie in mir sind, loszulassen und mich einfach zu einer amorphen Masse zu verwandeln. Und das hat offensichtlich gut genug funktioniert, weil das war weder schmerzhaft noch nennenswert unangenehm. Das
ja,
war
ich glaube nämlich auch, dass so wenn man sich da entspannen egal. Kann, ist es tatsächlich unproblematisch. Und das ist auch das, was einem erzählt wird. Nur das Problem ist halt, wenn man so ein verspanntes Kerlchen ist wie ich. Dann,
ja, das, deshalb, also ich, nachdem ich wusste, worum euer Thema geht, ging ich davon aus, dass es irgendwie so, dass ihr euch darüber unterhalten werdet und es wird so ein Thema. Und,
nee, nee.
Und dann packst du deinen absoluten Horror. Das
war voll der Horror. Und ich konnte danach
da aus und ich war komplett, ich habe dazugehört und habe gedacht so, boah, ist das anders, als ich das wahrgenommen habe. Das ist so ein kompletter Gegensatz.
Es war auch so anders, als mir vorher erzählt wurde. Gell? Mir wurde es ja auch so geschildert. Ach, das ist gar nichts. Ja, das ist hier das ist so dick wie ein Finger und das merkst du gar nicht und sofort vorbei. Es war bei mir anders.
Doch, also, doch, absolut. Also,
und bei mir war
es so erzählt hat, genau so war das bei mir.
Bei mir war es auch so, dass ich das noch, also bestimmt, also mindestens einen halben Tag, eher einen ganzen Tag, das kann natürlich totale Einbildung sein, das Gefühl hatte, dass ich das noch spüre. Also, dass ich das, ich will jetzt nicht sagen, dass ich eine Verletzung hatte oder so, aber vielleicht doch in irgendeiner Form. Und also es war jetzt nicht so, dass ich Schmerzen hatte oder so, aber ich habe immer noch gespürt so, das fühlt sich irgendwie noch nicht so ganz, also ich habe dann, war auch erstmal nicht auf dem Klo, bestimmt 24 Stunden oder so, weil es sich irgendwie komisch angefühlt hat. Also ich muss das irgendwie, hat er ja auch gesagt, wir müssen das irgendwie, müssen wir das anders, müssen wir unsere Einstellung dazu ändern, womit er meinte, ich muss meine Einstellung dazu ändern.
Was nett, dass er das so formuliert hat, als ob er da irgendeinen Teil davon hätte.
Ja, genau. Wir müssen da überlegen, was wir da machen, hat er gesagt. Keine Ahnung, was er damit meinte. Stefan hat ja schon gemeint.
Propofol, ganz einfach.
Ich soll ja nächstes Mal bekifft hingehen. Ja, genau, Propofol. Mal gucken, in einem Jahr.
Vielleicht hat hier jemand, einer von unseren Hörern oder Hörerinnen, noch einen guten Tipp für dich, was man probieren könnte.
Ja, die sagen so Sachen wie entspann dich, aber das ist halt ja,
das
schwierig
ja
durch. Nee, genau, das ist schwierig umzusetzen. Also ja, keine Ahnung.
Musst du mal irgendwie du kaufst dir mal so ein Buch Analsex 101 und liest das mal durch. Vielleicht sind da Tipps drin, wie du beherzigen kannst.
Ja, möglich.
Ja, also wie gesagt, ich hatte keine Zeit, mich groß vorher mit dem Gedanken zu verkrampfen. Bei mir kam das halt so von der Seite, so mitten in dem Gespräch, weil ich lag da ja schon und dann meinte er, dann machen wir das jetzt mal und von dem Augenblick an, wo klar war, was wir jetzt machen, bis zu dem Augenblick, wo es losging, hatte ich noch so 15 Sekunden oder so, da kannst du jetzt nicht groß drauf rumgrübeln auf dem Gedanken, sondern denkst du dir, okay, entspannen ist die Devise, dann versuchst du das, das klappt einigermaßen und dann in dem Augenblick, wo du merkst, dass es nicht wehtut und eigentlich auch nicht unangenehm ist, es ist halt ein komisches Gefühl, was du nicht kennst, aber ist deshalb nicht schlimm, wenn du irgendwie verkrampfst. Und in dem Augenblick, wo das wiederum als Gedanke einsinkt, dass das jetzt offensichtlich kein Problem ist, war dann auch dieser Schritt von, dann holen wir das Ultraschallgerät jetzt auch noch, dann auch kein nennenswertes Step mehr, sondern das war dann nur noch, ja okay, dann macht er das jetzt halt auch noch und dann haben wir es halt hinter uns. Und das Ergebnis ist dann, das sieht alles fantastisch aus auf den Bildern und da ist nichts Beunruhigenswertes und dann da an bist du ja dann sowieso erleichtert und gehst da raus und freust dich, dass du nicht sterben musst und dann
ja und vor allem,
nicht
dass, dass du nicht zu einer Prostata Biopsie musst, weil das ist ja richtig unschön.
Ja gut, darüber wusste ich ja zum Glück zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, das habe ich ja erst aus eurer Sendung erfahren, dass es sowas auch gibt. Also Ignorance ist Bliss an der Stelle, wenn man da hingeht.
Ja, stimmt natürlich. Ja, klar. Ja,
gut, der Christoph hat jetzt natürlich ein Jahr, um sich darauf vorzubereiten.
Und dann das, wieder ein Jahr, ja,
um
weil
sich
das kommt
mit diesen
ja jetzt,
Gedanken zu verkrampfen.
Kommt ja jetzt für den Rest unseres Lebens jedes Jahr. Das ist ja das Problem an uns alten Männern.
Ja.
Also ja, ich muss da irgendwie meine Einstellung, es hilft nichts. Aber es ist schön zu hören, dass es eben, dass es nicht so krampfig sein muss, dass ich tatsächlich, dass es tatsächlich nur was ist, was im Kopf stattfindet. Ja. Mal gucken, wie
Stefan,
ich das bearbeite.
Bild dir doch mal einen Unterleibsschmerz ein und geh mal morgen zum Urologen.
Ja, was heißt
Thema für die nächste Sendung?
Stefan braucht da keinen Unterleibsschmerz, der hat ja schon das magische Alter erreicht, wo er das regelmäßig machen sollte. Also von daher. Stefan, nee, wir brauchen eine dritte Meinung. Wir müssen wissen, ob es schrecklich oder unproblematisch ist.
Steht auch bei mir auf dem Plan ganz eindeutig. Ich habe nur jetzt nächste Woche erst nochmal einen sehr aufwendigen Zahnarzttermin.
Ja, auch schön. Ja, stimmt, du berichtest
danach
davon.
Kümmere ich mich dann darum.
Sehr gut.
Fantastisch. Irgendwem haben wir jetzt wieder das Frühstück versaut, glaube ich. Den Hörern und Hörerinnen.
Ja, gut.
So ist das. Ihr altert ja mit uns. Wir sind durch die Jahre gegangen. Ihr habt uns,
jetzt machen wir auch den Spaß miteinander durch. Gell?
Genau. Ihr habt uns spätpubertär erlebt und jetzt sind wir halt alte Männer und reden darüber. In ein paar Jahren werden wir dann über Haarprothesen reden. Es tut mir leid, aber das blüht euch alles noch.
Haarprothesen?
Haar.
Ach so.
Haar. Ja, glaubst du, dass jemand von uns sich eine Haarprothese holen wird? Oder?
Nein, das glaube ich nicht. Ich meine, gut, ich bin der mit dem schüttersten Haar von uns und ich glaube nicht, dass ich dazu neige, mir eine Haarprothese zu holen.
Ich glaube, wir sind alle nicht eitel genug dafür.
Aber wer weiß, was noch kommt. Ich meine, wir sind ja so, dass wir im Endeffekt unser Leben hier ausschlachten und da ja bisher auch wenig Rücksicht auf eigene Befindlichkeiten genommen haben. Und es wird natürlich noch kommen. Ich meine, irgendwann wird auch irgendjemand von uns wahrscheinlich ernsthaft krank werden. Wir werden noch irgendwelche, vielleicht lassen wir noch irgendwas an uns operieren, weiß der Teufel. Vasektomie, ja, das wäre doch was.
Das ist auch mal ein gutes Thema.
Ja, das ist auch ein Thema. Kommt dann ja auch irgendwann, ja? Eventuell. Oder weiß der Teufel. Ihr werdet es hören, ihr werdet es erleben, wir werden berichten. Denn das ist die Art, wie wir mit unseren Gedanken umgehen. Wir lassen sie heraus in die Welt, in den Äther.
Wir gehen jetzt nur noch zum Arzt, damit wir es auch wirklich nachher im Sneakboard erzählen können, weil alles andere ist langweilig.
Genau.
Ich habe neulich mit meinem Vater telefoniert und jetzt mit Corona und so weiter sprachen wir halt ein bisschen über Kranksein und irgendwann so nach 20 Minuten meint er, du bist jetzt auch ein alter Mann. Ich sage, wieso? Ja, wir telefonieren jetzt seit 20 Minuten, reden nur über Krankheiten. Oh, ja, okay, stimmt, hast du recht.
Ups.
Ja, mit meinen Kumpanen, er hat da so eine Crew, mit denen er immer Bier trinken geht, meint er, da haben wir vereinbart, wir reden nur die erste Viertelstunde über Krankheiten, danach ist das Thema verboten.
Das ist eigentlich auch ganz cool.
Okay. Gute Idee.
Finde ich ganz gut so.
Sollten wir auch machen.
Das ist,
ja, wir reden über die letzte nicht, Viertelstunde über Krankheiten.
Ja, ist auch
die geht
okay.
Doch meistens länger.
Genau. Oh Mann.
Ja, ich war ja heute kurz im Krankenhaus, überhaupt nichts Schlimmes. Da habe ich mir auch schon, während ich da war, so überlegt, so, erzählst du das jetzt heute Abend? Aber es war zu belanglos, um das jetzt hier erzählen zu können.
Obwohl, diese eine Info fand ich interessant.
Welche denn?
Naja, dass ihr nicht alleine im Behandlungszimmer
wart. Ach so, ja, das war ein bisschen, also
genau, meine Tochter ist irgendwie, gell?
In der Kita gestürzt und hat sich neben dem Auge ganz bisschen verletzt und wir sollten aber zur Sicherheit ins Krankenhaus gehen und als wir dann aufgerufen wurden in der wie heißt das denn?
Notaufnahme?
In der Notaufnahme, genau da eben bei der Kinderchirurgie und da war eben noch eine Frau mit ihrer Tochter auch, die wurde auch aufgerufen und dann, ja, die Kinder gehen in Zimmer 4. Da habe ich mir schon gedacht, so wie die Kinder gehen ins Zimmer, wie soll denn das gehen? Ja, dann sind wir beide dann ins Zimmer, dann haben sie da so einen Vorhang hingemacht und wir saßen auf der einen Seite und die saßen auf der anderen Seite. Das hatte ich auch noch nicht so erlebt.
Der Privacy-Vorhang, der den Schall auch komplett aufhält.
Genau, ja, ich hab nicht mitgekriegt, dass die eine Gehirnerschütterung hatte. Und die hat auch nicht gemerkt, dass unsere irgendwie eine halben Zentimeter Platzwunde. Große Platzwunde hatte. Und der große Teil war aber schürf, deswegen sah das so schlimm aus. Es war aufgeschürft okay. Und dann ein bisschen geplatzt, aber nicht sehr schlimm. Jetzt hat sie zwei Pflaster im Auge. und ein blaues Auge. Das sieht echt fies aus. Als sei es mega.
Ja, das
ja ich finde es eigentlich ganz gut aus. Sieht nach Lidschatten aus.
Ja, aber wenn du anderthalb bist, ist es halt nicht so geil.
Und wenn es nur ein Auge ist. Ja. Du musst jetzt das andere Auge auch so schminken, dass es so aussieht wie gewollt.
Hm. Ja. Ich denke, da wird sie ein großes Verständnis für
haben. Komm her, ich sollte das andere Kind sehen.
Die Kiste erst. Die Kiste ist in alle Teile zerbrochen.
Na, ja, ist nicht schön, wenn die so crashen.
Nee, gar nicht. Ja, man hat dann auch immer so
passiert.
Sofort so Gedanken, so, oh, wenn es ein Zentimeter weiter Richtung Auge gewesen wäre, wäre das Auge verletzt gewesen und so. Ist ja immer sowas, gell? Aber irgendwie, meistens verletzen sie sich dann doch nicht ernsthaft.
Ja, schön zum Glück.
Nicht.
Ja. Bei uns ja, aber ich hatte echt Glück, von dem Anruf, bis ich wieder zu Hause war nach dem Krankenhaus, hat es irgendwie 2 Stunden gedauert. Und ich war halt erst bei der Kinderärztin und dann bin ich noch in das, weiß ich nicht, 10 Kilometer entfernte Krankenhaus gefahren und habe da alles gewartet und wieder nach Hause. Also war echt gut, kann ich mich nicht groß beschweren. Aber trotzdem nervt es halt. Braucht man nicht. Nee. Und heute waren wir die Ersten, da hatte ich eine Kindergärtnerin noch gescherzt. Ach, heute war der die Ersten, die gebracht haben und du bist der Erste, die wieder abholt. Das ist ja schön. Danke.
Je. Bei uns im Freundeskreis, so Bekanntenkreis von Kita, ist irgendwie bei einem Mädel auch irgendwas passiert mit einem Messer. Da ist irgendwie im Garten irgendwas mit dem Messer, ist jemand abgerutscht und so. Und dann dadurch ist das Messer am Ende im Gesicht von dem Mädchen gelandet.
Schön.
An der Nase. Und das sah im Endeffekt so ähnlich aus, wie das, was da jetzt nur halt, es war auch nah am Auge, aber halt auf der anderen Seite, auf der Nasenseite. Und ist dann auch so eingeblutet und dann war das ganze Auge so blau unterlaufen. War am Ende auch im Krankenhaus und war zum Glück harmlos, an allem vorbei, keine Nerven, keine größeren Blutgefäße. Alles im Grunde nur eine kleine Schnittwunde an der Nase, wenn du so willst, aber man wusste es halt am Anfang nicht. Und das hat dann dazu geführt, die ist schon was größer, so, was weiß ich, 5 oder so, schätzungsweise. Die ist dann super verschämt geworden, also die wollte dann so nicht rausgehen und hat sich dann zu Hause verkrochen und wollte nicht in den Kindergarten und so, weil sie sich... so nicht zeigen wollte.
Na gut. Mit einem gewissen Alter ist das dann so.
Ja. Und ja, ist dann auch, wenn du sie dann gesehen hast, wo sie dann wieder rausgegangen ist, dann das tut einem halt auch irgendwie leid dann so, ja. Vor allem, weil das Mädel halt überhaupt nichts dafür konnte. Das war dann Schuld von dem Erwachsenen in dem Fall. Also halt ein Unfall, aber trotzdem, ja. In dem kannst halt nicht mal sagen, ja, du bist halt da drum runtergefallen, musst halt jetzt mit leben, sondern war halt komplett unschuldig an der Stelle. Ja. Naja.
So, zum Glück. Krankenhausgeschichten. Wir wollten ja nicht so lange über Krankheiten reden.
Nein.
Genau. Dann macht er mal eine Überleitung zu, was auch immer jetzt kommt.
Das werden wir ja sehen, ob den Film, den wir nächste Woche schauen, ob das auch eine Krankheit wird.
Oder, eine Hafenrundfahrt. Ich krieg den Witz nicht fertig. Mach einfach weiter.
Ja, ich hatte dem Christoph ja schon angedroht, dass ich jetzt doch einen Weihnachtsfilm auswählen, aber ich habe eigentlich keine Lust, den...
Oh bitte, ja, lass es.
Hier den Lindsay Lohan-Film, oh Gott.
Lindsay Lohan-Weihnachtsfilm zu gucken. Deswegen wähle ich einen holländischen Film aus.
Wo gehen wir denn hin?
Auch auf Netflix. Auch auf die Gefahr hin, dass wir vielleicht reinfallen. Er nennt sich The Takeover. Es geht um Hacker und Datenschutz und dann ein Mord und niederländisch-Actionfilm, Action-Krimi. Dieser Film ist spannend.
Okay.
Ja.
Seht ihr da, habt ihr das Bild gesehen mit diesem Mann, der da?
Ja, da ist so ein Mann mit einer grünen Jacke.
Der erinnert mich im Entferntesten an meinen Schwiegervater, muss ich sagen.
Nur denn. Ich kenne deinen
Schwiegervater auch ein Hacker?
Nee.
Ein Holländischer?
Ich glaube nicht. Holländisch nicht, Hacker auch nicht.
Vielleicht ist seine Tarnung einfach nur gut.
Ja, kann sein. Also.
Ein Social Hacker.
Also die Übereinstimmung, die Netflix da ausrechnet, liegt bei mir bei 74%. Das ist relativ gering, würde ich sagen.
Ich habe 98%. Ja. Das ist auch ein Grund, weswegen ich ihn gewählt habe.
Bei mir werden wieder keine Prozent angezeigt. Ich verstehe das nicht.
Weil du auf dem Handy bist.
Ja, aber manchmal werden da Prozent angezeigt. Das ist total seltsam.
Ja, oder es ist halt so weit außerhalb deiner Komfortzone, dass es dir nicht anzeigen geht. So. Ah, wenn da 38% steht, dann zeigen sie es nicht. Hm. Habe ich den Eindruck.
Ja, habe ich auch den Eindruck. Aha. Klar, weil dann das Risiko zu groß ist, dass ich nicht draufklicke.
Die heißen alle sehr holländisch. Die Regisseurin heißt Annemarie van der Mond.
Van der Mond.
Die kommt vom Mond.
Frank Lammers. Nortje Herla.
Walid. Hans-Erik.
Walid Zahn. Bennenbarek. Die haben wirklich herrlich holländische Namen. Ja.
Ja.
Das Drehbuch ist von Thijs van Male. Ja, unbedingt. Ich bin gespannt. Und wir haben ja noch einen Haufen Serien zu gucken. Die müssen wir auch noch. Du hast uns ja ein großes Programm aufgegeben für nächste Woche. Ich befürchte eher für übernächste Woche.
Ich fürchte es auch fast.
Ja, und Andor, ne?
Ja, genau das.
Das war's doch.
Ja. Achso, ich, ja, okay, gut.
Du hast uns das große Programm
aufgegeben. Das Programm, ja.
Genau, der Bob, beim Bob verlassen wir uns ja immer drauf, dass der für so Serien einfach noch sehr lange braucht, weil der braucht normalerweise sehr lange für so Serien. Und deswegen haben wir bei anderen.
Die Hörer.
Genau. Wann sprechen wir eigentlich über die letzte Snowpiercer-Staffel? Kann mich schon gar nicht mehr dran erinnern.
Da bin ich so etwa bei der Hälfte.
Ja, genau. Und so war das bei Andor auch. Und heute sagst du plötzlich, ja, ich bin jetzt durch mit Andor. Und wir so, wie viel haben wir da gesehen? Der Stefan hat durch 4 Folgen geschaut, ich 3. Und es sind 12 insgesamt. Also haben wir noch ganz schön was vor uns.
Ich bin noch nicht durch. Die letzte Folge ist heute erst erschienen, die habe ich noch nicht gesehen.
Ja gut, dann haben wir noch Zeit.
Ich bin
dann
fast
3 Wochen Zeit, ja. Okay.
Das wär's dann jetzt. Nächste Woche sind wir beide fertig, Christoph und der Bob so.
Nicht.
Mann, ich hab's nicht geschafft, tut mir leid.
Könnte passieren, ja.
Könnte passieren, ja. Ist nicht sehr wahrscheinlich, aber könnte passieren.
Ja gut, der Bob war halt auch krank. Da kann man halt auch bingen, das ist das Problem.
Nee, habe ich tatsächlich wenig Lust zu gehabt, muss ich sagen. Aber, also viel habe ich, ja, bisschen Andor, aber ansonsten auch kaum was.
Ja gut, du hattest doch Hochfieber, da will man wahrscheinlich eher nicht schauen.
Nee.
Naja.
Gut, ich schaue jetzt noch ein bisschen Daniel Labelle.
Ja, das ist sehr lustig. Mach das.
Das muss ich jetzt machen. Und Stefan guckt Celeste Barber und dann schalten wir nächste Woche wieder ein.
Christoph macht ein paar Videos für TikTok.
Ich mache eigentlich mal TikTok-Video.
Hydraulikpressen. Genau. Mach doch mal Hydraulikpressen mit deinen Steinen und so. Oder
Steine pressen, ja.
Mhm. Habe ich schon gemacht. Diamanten haben wir schon hergestellt. Ach, das ist schon lang her. Im Studium. Ja, insofern.
Genau, insofern beenden wir diese Sendung an dieser Stelle. Genau. Danken fürs Zuhören und verweisen für alles Weitere auf die Kommentarspalte auf sneakpod.de. Das hier war eine Folge mit einer Nummer, die ich vergessen habe.
755,
genau. Und nächste Woche die Holländer Takeover. Tschüss.
Tschüss.
Gute Nacht.